Der Politikgeflüster-Podcast.
Meine Damen und Herren, Minister, Showmaster und rechte Spinner in einem Raum, das gibt's nicht. Früher gab's das bei der Echo-Verleihung, jetzt gibt es dafür eine App, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, Clubhouse. Clubhouse ist eine App, mit der man sich in verschiedenen Räumen unterhalten kann. Da muss man sich mal, was für eine Idee. Live, ohne Kontrolle. Jeder kann zuhören, also jeder, der ein iPhone hat und sich bei der Anmeldung komplett dazu bereit erklärt, sein ganzes Adressbuch hochzuladen. Es ist die App des Jahres. Gehen Sie schnell rein, bevor sie in 2 Wochen out ist. Endlich eine Gelegenheit, Philipp Amthor das Pommernlied singen zu hören, ohne ihm vorher 2 Fanta Korn ausgeben zu müssen. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Melden Sie sich schnell an, bevor die ekligen Android-User kommen und alles kaputt machen.
Diese App hat quasi über Nacht einen Hype ausgelöst. Clubhouse ist in aller Munde. In Deutschland spätestens seit dem Skandal um Thüringens Ministerpräsident Ramelow, der sich despektierlich über Bundeskanzlerin Merkel geäußert hatte. An die Öffentlichkeit ist es gekommen, weil Clubhouse Gespräche und Wortmeldungen der User mitschneidet. Ein Skandal, der App genutzt hat?
Was Klimaforschern mit ihren Appellen an die Politik über Jahrzehnte kaum gelungen ist, das schaffte das Coronavirus in wenigen Tagen. Der Shutdown der Wirtschaft führt zu einem sichtbaren Rückgang des Stickstoffdioxidausstoßes über europäischen Metropolen wie Norditalien oder München.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Aber was ist denn, wenn das schlaue Internet sich zusammentut?
Hobbyhändler haben sich im Internet organisiert und den Hedgefonds gigantische Verluste beschert.
Ha! GameStop, boom, war in aller Munde. Reddit-User haben eine Aktie um mehrere 1000% nach oben gepusht. Hab ich allerdings zu spät mitbekommen. Darum habe ich mich gefragt, wie kann ich beim nächsten großen Ding an der Börse mitverdienen? Was taugen diese Trading-Apps und was ist
Bullshit?
Tja, das ist heute unsere Story.
Erstmal muss man vielleicht ganz deutlich sagen, dass es Monopole oder Oligopole gibt. Also nur eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, damit man das mal sieht. Im Augenblick ist es so, dass weniger als 1% der Firmen in Deutschland ungefähr 67% des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, wir haben eine extrem konzentrierte Wirtschaft. Und schon wären wir wieder bei der Frage, wir müssen eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen. Ne?
Ja, Corona, Kapitalismus, Umweltschutz, was denn nun? Herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts, des Podcasts des Ernst-Haeckel-Gymnasiums, in dem Schülerinnen und Schüler über Themen diskutieren, sprechen, die sie interessieren. Und wer unserem Intro heute aktiv gefolgt ist, der wird mitbekommen haben. Heute haben wir, wenn man so will, 2,5 Themen uns herausgesucht. Nämlich einerseits das Thema, was in den letzten Wochen gefühlt wenig auf dem Tableau der medialen Berichterstattung lag. Nämlich die Frage, was hat eigentlich Corona mit unserer Umwelt gemacht? War es so positiv wie gerade vermeldet oder eben nicht? Und das zweite große Thema, was wir uns heute widmen wollen, ist alles das, was mit diesem GameStop zu tun hatte und diesen ganzen Folgen, Reaktionen dort am Markt. Und so ein halbes Thema, einen halben Blick haben wir auf Clubhouse gerichtet. Also wieder eine pickepackevolle Sendung. Und dementsprechend begrüßen wir euch alle recht herzlich und freuen uns, dass ihr ja eingeschaltet habt und reinhört in das, was wir uns hier vorgenommen haben. Aber was wäre denn dieser Podcast ohne denjenigen, die hier eigentlich flüstern, alle unsere netten Schülerinnen und Schüler? Und auch die würde ich wie immer am Anfang um eine Vorstellung bitten. Wie immer ist das Ziel A, das Kürze nochmal zu wiederholen, dass die Letzten auch verstehen, wer hinter den jeweiligen Stimmen steht. Und heute würde ich das gerne verbinden mit der Frage, wenn morgen alle Beschränkungen fallen würden, Corona-Beschränkungen, was ja nicht sehr realistisch ist. Was wäre die erste Sache, die ihr machen würdet? Und EN beginnt.
Ja, hallo, EN hier. Die erste Sache, und da sind einige meiner Freunde und ich uns einig, die passieren wird, ist, dass wir uns in die Arme fallen werden, weil auch das kommt ja gerade ziemlich zu kurz. Auch mit meinen Geschwistern würde ich erstmal in die Arme fallen. Dann wahrscheinlich einmal groß essen gehen mit meinen besten Freundinnen und am Wochenende ins Stadion. Das fehlt mir auch sehr.
Ja, also das alles würde ich natürlich auch gern machen. Wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, dann wäre es, dann würde ich mich wahrscheinlich einfach in den Zug setzen und zu meiner entfernteren Familie fahren, da ich die nun wirklich schon sehr lange nicht gesehen habe, wie vermutlich einige.
Und du bist aha, das sage ich noch dazu.
Oh ja, das habe ich ganz vergessen.
Ja, ich bin LD und im Kontrast dazu wirkt meine Sache vielleicht etwas ordinär, aber ich würde mich wahrscheinlich mit den Jungs treffen und Bundesliga gucken.
Hallo, ich bin IF und wenn Corona vorbei ist, würde ich all die Sachen machen, die eben auch schon genannt wurden, außer vielleicht Bundesliga zu gucken. Da würde ich mich jetzt ausschließen. Aber auf jeden Fall würde ich gerne mal wieder ins Kino mit Freunden gehen und danach eben auch in ein gutes Restaurant, da es viele Filme gibt, die ich viel lieber im Kino sehen würde, obwohl natürlich zu Hause auf dem Sofa auch eine gute Variante ist.
Hallo, ich bin LZ und die meisten Sachen wurden jetzt schon genannt, die ich machen würde. Also ich würde meine Familie besuchen, weil die einfach nicht hier wohnt. Und ich würde auch mit meinen Freunden so gern weggehen und auch denen in die Arme fallen.
Ja, hallo, ich bin JS und meine Sachen wurden jetzt tatsächlich auch schon alle gesagt, um das nochmal abzurunden. Ich würde natürlich auch mich erstmal mit meiner Familie treffen, weil die auch etwas weiter weg wohnt, dann mit Freunden und dann würde ich mich auch schnellstmöglich in den Zug nach Bremen setzen und erstmal ins Weserstadion gehen.
Wobei das ja gerade nicht so eine Freude macht, da zuzuschauen bei Bremen. Aber das ist eine andere Geschichte, liebe
Das sei jetzt mal dahingestellt, es kann auch noch bergauf gehen.
Wobei in Bremen.
Solange keine Relegation ist.
Das stimmt. Wobei in Bremen ja immer dieser Tor-Jingle, wenn die dann ihren Laut da von den Schiffen abgeben. Das finde ich immer sehr interessant. Wir tanzen das ja auch kennen. Ja, genau. Diese Schiffshupe.
So heißt es,
ja, wie auch immer.
Ich hoffe es mal.
Fragen wir gleich Hans, der ist der Fachmann dafür. Aber wir haben noch jemanden, der nachgezogen ist, der in der Vorbesprechung nicht dabei war. LP.
Ja, ich bin LP und anschließend zu den ganzen mit den Freunden treffen, was ich natürlich auch sofort machen würde, wäre, ich würde mir ein Last-Minute-Ticket nach Dubai buchen und am Strand ein bisschen entspannen nach der ganzen Abi-Zeit.
Das passt ja perfekt zum Umweltthema heute. Aber gut, andere Geschichte zum Thema Fußabdruck. Ja, und dann kommen wir noch zu jemandem, der nicht mehr Gast genannt werden möchte. Wir haben nach der letzten Ausgabe beschlossen, wir nennen ihn nicht mehr Gast. Wir nennen ihn Sidekick. Das klingt A, moderner und B, passt das vielleicht auch eher. Wir haben wieder Hans bei uns. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Hallo Pierre, hallo ihr alle mit den kurzen Kürzeln.
Sag mal Hans, welcher Sidekick möchtest du sein? Also jede gute Late-Night-Show hat da einen Sidekick. Manche kennt man, manche kennt man nicht. Mit wem fühlst du dich am ehesten verbunden?
Mit gar keinem. Ich bin mein eigener dann gerne.
Okay, kannst du uns noch mal sagen, wie heißt es denn nun, dieser Sound in Bremen? Du hast ja lange in Bremen gearbeitet, Buten und Binnen. Warst bestimmt auch mal im Weserstadion. Hattest irgendeinen bestimmten Namen, dieser Torsound, wenn dann da die Schiffshupe ertönt?
Ja, Schiffshupe heißt es bestimmt nicht. Also zu der Zeit, als ich da war, war, glaube ich, das Ding noch nicht da. Es ist entweder ein Nebelhorn oder es ist, also es gibt Nebelhörner. Ja, es kürzt sich für mich an wie ein Nebelhorn, also ein akustisches Warnsignal, mit dem Schiffe auf hoher See im Nebel einfach signalisieren, hier bin ich, geht mir aus dem Weg. So hört es sich für mich an.
Gut, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir ein paar Mails dazu, wo uns jemand erklärt, wie das richtig heißt. Aber ein Nebelhorn scheint schon ganz logisch zu sein. Ja, wunderbar, dann lasst uns starten. Wir gehen hinein ins erste Thema. Man hat im Intro ja gehört, dass das Thema Umwelt uns heute beschäftigen soll. Einfach deshalb, weil wir das Gefühl hatten, dass davon in letzter Zeit relativ wenig zu hören war und man das gefühlt medial kaum wahrgenommen hat. Wenn man so ein bisschen die Medien durchforstet, dann stellt man fest, dass die Tagesschau in ihrem Jahresrückblick wörtlich titelt, ich zitiere, für Corona war für die Umwelt war 2020 ein gutes Jahr. Es gab so viel wie noch nie Umweltaktionen. Erstens, zweitens sank die CO2-Emission extrem, es gab weniger Verkehr und es gab vor allen Dingen ganz starke Diskussionen darum, ob man nicht notleidende Firmen stärker, wenn die Staatshilfe bekommen, beispielsweise eben mit so einem grünen Anstrich versehen sollte. Diskussion bei Lufthansa zum Beispiel. Mensch, ja, wenn sie Geld bekommen, dann bitte sollen sie nachhaltiger werden und, und. Also, die Tagesschau meint ein ganz, ganz positives Jahr für die Umwelt. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Gegenstimmen, die darauf verweisen, dass die Wahrnehmung für die Umweltthematik sinkt. Also bei den Menschen ist dieses Bewusstsein geringer geworden, die Belastungen sind andere. Fridays for Future sinkt im Ansehen, sinkt auch in der Bereitschaft, dort teilzunehmen. Und generell, so titelt Sascha Lobo im Januar 2021, scheint das Umweltthema immer mehr ein Thema der Jugend und nicht der normalen Menschen zu sein. Zitat Ende. Ja, das ist ja eine perfekte Steilvorlage, um sich anzuschauen. Was hat denn nun Umwelt, was hat das Jahr 2020 mit der Umwelt gemacht? Was hat es für Bedeutung für die Zukunft? Und wie sieht es denn nun aus mit einer guten, gelungenen Umweltpolitik? Und dafür brauchen wir natürlich einen Gesprächspartner, denn man kann hier ganz viele Studien lesen, aber besser wäre es doch, mit Personen zu sprechen, die sich auskennen. Und wer ein bisschen recherchiert, der wird irgendwann auf einen Namen stoßen von einer Person, die bei uns sogar schon mal bei den Werderaner Gesprächen dabei war und der als Fachmann gilt und das in so vielen Formaten schon bewiesen hat. Bei uns heute zu Gast ist Volker Quaschning. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, Herr Quaschning, falls Sie jemand doch noch gar nicht kennen sollte, sagen Sie mal ganz kurz, wer sind Sie, wo kommen Sie her, was machen Sie?
Okay, ja, ich bin, mein Name ist Volker Quaschning, ich bin Europäer, sage ich immer, in Süddeutschland geboren, in Frankfurt aufgewachsen, ein paar Jahre in Spanien, jetzt bin ich auch hier in Berlin, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW, das ist also hier Berlins schönste Hochschule, sage ich immer, und wir haben dort einen Studiengang zu regenerativen Energien, wo ich 15 Jahre lang schon tätig bin. Und ja, nebenbei versuche ich das Klimathema auch in die Öffentlichkeit zu bringen, habe 2019 mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen Scientists for Future mitgegründet und mache auch viel im Öffentlichkeitsbereich, habe zum Beispiel auch einen eigenen Podcast, das ist eine gute Frage.de, wo wir dann auch alle 14 Tage spannende Themen zur Klimakrise und zur Energierevolution beleuchten.
Nicht nur das, ich habe gesehen, Sie haben bei YouTube auch ein Video, mehrere Videos, aber ein Video auch zu dem Jahr 2020 und Corona gemacht, also auch da sind Sie aktiv.
Genau, YouTube haben wir auch, da kommen auch die Podcast-Folgen rauf, aber es gibt auch eigene YouTube-Videos, die auch ganz gute Klicks zum Teil haben, mehrere hunderttausend das Beste. Und da versuche ich dann auch ein bisschen Aufklärung zum Klimaschutz und zur Energiewende zu machen, weil wir wissen, es ist erschreckend immer, obwohl wir 2019 diese Riesendiskussionen um den Klimawandel hatten, dass immer noch relativ wenig angekommen ist, auch dass die Dramatik des Klimawandels jetzt auch gerade in der Corona-Zeit überhaupt nicht mehr im öffentlichen Bewusstsein ist und die Uhr tickt und die Zeit verrinnt. Wir machen immer noch relativ wenig und deswegen ist es so enorm wichtig, auch jetzt in dieser Zeit darüber aufzuklären.
Gut, dann lasst uns starten, wie immer. Wir würden mit einer Eröffnungsfrage beginnen und dann gehen wir erstmal in die kleine Interviewphase und dann in die Diskussion. Meine Eröffnungsfrage und dann kann Hans übernehmen und dann JS an Sie wäre, Herr Quaschning, wenn Sie das Jahr 2020 aus Umweltsicht bewerten müssten, was wäre Ihre Note? Und was wäre Ihre Erkenntnis, was hat das Jahr 2020 unter Corona mit der Umwelt gemacht?
Naja, 4-, würde ich mal sagen. Also das mit der Tagesschau kann ich nicht so ganz teilen. Also wir haben natürlich jetzt durch den Shutdown, da die Leute fahren nicht so viel Autos, ein paar Industriebetriebe waren zu, sind die CO2-Emissionen ein bisschen runtergegangen. Nur wir reden da über einen Rückgang von 10%. Das heißt, wir haben hier massivste Einschränkungen und 10% ist das Ganze runtergegangen. Da sehen wir, so kann Klimaschutz nicht gehen. Also wir wollen die Leute nicht zu Hause einsperren, damit das Klima gerettet ist, sondern wir brauchen einen Systemwechsel. Wir brauchen erneuerbare Energien. Wir brauchen wirklich auch andere Muster des Verkehrs, des Konsums, der Ernährung. Und da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Und wir sehen, dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung das Klimathema doch deutlich zurückgedrängt wurde. Also wenn man jetzt irgendwie dann den Fernseher einschaltet oder auch irgendwo im Internet dann Nachrichten schaut, da gibt es ja nur noch ein Thema. Es ist Corona und irgendwo auf Platz 27 kommen dann mal die anderen Themen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil natürlich die Regierungsparteien, die haben ja vorher schon nicht viel für erneuerbare Energien und auch für den Klimawandel gemacht. Und der Druck nimmt einfach nach. Wir hatten 2019 gerade durch Fridays for Future diesen enormen Druck, dass auch praktisch bei der Europawahl da richtig das Klimathema auch wahlentscheidend war. Und davon sind wir jetzt meilenweit entfernt. Und das nimmt den Druck von den Regierungsparteien. Und das Problem ist, dass wir, sag ich mal, Faktor 4 bis 5 zu langsam die Klimaschutzmaßnahmen haben und wir müssten eigentlich in 15 Jahren klimaneutral sein, wenn wir die radikalen Folgen wirklich abhalten wollen und mit dem heutigen Tempo in Deutschland brauchen wir nur 100 Jahre und das ist ein Dilemma, was wir möglichst sofort oder in diesem Jahr noch auflösen müssen. Also das Jahr 2020 war wirklich eher schlecht, was zumindest mal die Wahrnehmung von der Klimakrise dann auch bedeutet hat.
Gut, Hans, dann darfst du beginnen und dann gehen wir wie immer durch mit all den möglichen Fragen und dann lasst uns im Anschluss langsam in die Diskussion dann übergehen.
Es gibt eine sehr aktuelle Information von heute. Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, die auch für Wald zuständig ist, hat den Waldschadensbericht 2020 vorgelegt. Und der Befund ist, es ging den deutschen Wäldern, den deutschen Wald, nie so schlecht wie im letzten Jahr. Es sind die Auswirkungen von Dürresommern in Serie. Das sind die Auswirkungen, das sind die direkten Auswirkungen des Klimawandels. Klimawandel ist Slow Violence, langsame Gewalt, aber sie ist ungeheuer in den Auswirkungen. Es ist nur noch ein Fünftel der Baumkronen im deutschen Wald, die nicht geschädigt sind, die nicht gelichtet sind. Und auf die Frage an Klöckner, was denn eigentlich die Bundesregierung gegen dieses Waldsterben zu tun gedenke, hatte sie nur die Antwort parat, man könne nicht vom Waldsterben reden, weil der Wald ja noch nicht tot sei. Er würde nur in Teilen sterben. Das hatte sie gar nicht ironisch gemeint. Aber diese Verteidigungslinie, zu sagen, wir können ja nicht vom Waldsterben reden, weil er ja noch nicht ganz tot ist, sondern nur, wie sie dann später auch selber sagte, in Teilen stirbt, das ist, finde ich, eine extrem dramatische Situationsbeschreibung heute aktuell auf den Tisch gekommen, und die deckelt doch alles, was man so an, was weiß ich, Rückgang von Autokilometern oder so weiter sich angucken kann. Die langfristigen Folgen sind einfach jetzt schon dramatisch sichtbar.
Naja, da könnte ich ja einfach mal sagen, wenn am Baum ein Nestlé-Schild dran wäre, dann würde die Ministerin wahrscheinlich handeln. Aber das war mal so eine Spitze nebenbei. Aber natürlich vollkommen klar. Mich wundert das eigentlich nicht mit dem Waldzustand. Wir müssen ja schauen, die Klimakrise schreitet ja voran. Wir haben weltweit etwa ein gutes Grad plus letztes Jahr gehabt, schon gegenüber der vorindustriellen Wert. In Deutschland sind die Temperaturen deutlich weiter angestiegen. Wir haben 2 Grad mehr. Das heißt, wir verschieben gerade radikal die Klimazonen. Und unser Wald passt gar nicht mehr zu der Klimazone, die wir uns mittlerweile eingestellt haben. Und wenn wir nicht radikal Klimaschutz jetzt wirklich versuchen umzusetzen, dann können Ende des Jahrhunderts die Temperaturen in Deutschland 4, 5, 6 Grad ansteigen. Da kann man sich einfach überlegen, dann haben wir ein Klima wie in Südspanien. Und dann muss man einfach mal nach Südspanien gucken und da anschauen, wie da der Wald aussieht. Ich habe da mal 4 Jahre gewohnt, da ist halt nichts mehr mit Wald. Und das ist das, was auch auf Deutschland zukommen kann, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Und wenn man dann einfach nur sagt, naja gut, wir handeln erst, wenn der Wald tot ist, naja, dann danke. Also dann können wir uns wahrscheinlich dieses Jahrhundert wirklich von den Bäumen verabschieden, wenn das wirklich die Linie der Politik ist.
Gut, dann fangen wir mit der ersten richtigen Frage an. Bei Hans war es ja eher ein Statement, aber völlig okay. JS beginnt und dann LZ.
Wenn man jetzt mal die wirklich grauenhaften Klöckner-WPKs außer Acht lässt, wie beurteilen Sie die Effektivität und auch die Erfolge der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Klimawandels im abgelaufenen Jahr? Wurden da irgendwelche respektablen Fortschritte gemacht, insbesondere wenn man sich das Projekt Nord Stream 2 anguckt und die außenpolitischen Konsequenzen da exkludiert? Ist das klimapolitisch praktikabel oder ist der Klimaschutz in Deutschland immer noch sehr rudimentär?
Also gibt es irgendwelche sinnvollen Maßnahmen zum Klimaschutz? Kann man ganz einfach beantworten, nein. Da müssten wir schon zur nächsten Sache sehen. Naja, also es ist ein Bewusstsein. Also wir haben einen Unterschied gegenüber Amerika. Wir hatten ja in Amerika einen Präsidenten, Donald Trump, der hat auch gesagt, es gibt gar kein Klimaproblem. Davon sind wir in Deutschland entfernt, aber wir handeln eigentlich nicht viel anders. Das heißt, die Bundesregierung sagt, wir haben ein Klimaproblem, aber die Maßnahmen, die eingeleitet sind, unterscheiden sich unwesentlich von dem, was auch unter Donald Trump passiert ist. Zum Beispiel der Anteil der Kohleverstromung ist unter Trump in den USA schneller zurückgegangen als in Deutschland, unter einer Regierung, die den Klimaschutz entsprechend hier verspricht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir versprechen Klimaschutz, aber Klimaschutz bedeutet eigentlich, das ist ja so ähnlich wie bei Corona, nicht? Also wenn ich jetzt sage, wir versprechen die Inzidenz von 35, aber ihr dürft alle ohne Masken rumlaufen und Partys machen, dann wird das natürlich nichts. Und so ähnlich ist das halt beim Klimaschutz. Das heißt, wir versprechen jetzt irgendwie, dass wir den Klimaschutz hinbekommen, aber wir leiten nicht die nötigen Maßnahmen dazu ein. Und das ist ganz klar das Problem. Und da wurde angesprochen, zum Beispiel Nord Stream 2. Also wir wissen, dass wir in Deutschland, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, was ja wirklich enorm wichtig ist, weil bei dem Klimaschutz gibt es auch so eine Inzidenz, das ist die Temperatur. Wir kennen jetzt alle bei Corona die Inzidenzwerte, oh 35, 50 und sonst irgendwas. Und beim Klimaschutz ist es die Temperatur. Also 1,5 Grad ist so im Prinzip dann wirklich den Wert, den wir nicht überschreiten sollen. Das wäre dann bei Corona so die Inzidenz, wonach man einen Shutdown macht. Und da gehen wir mit Expresstempo drauf zu. Und wenn wir das versuchen wollen, wirklich noch einzuhalten, müsste Deutschland in den nächsten 15 Jahren klimaneutral werden. Das heißt, wir dürfen in 15 Jahren kein Öl, keine Kohle, kein Gas mehr verbrennen. Und wenn man jetzt eine Pipeline baut, die noch 50 Jahre fossiles Erdgas aus Russland nach Deutschland liefern soll, dann sieht man, dass das nicht bis zu Ende gedacht ist. Und so haben wir das Ganze. Das heißt, wir haben ein Sammelsurium an Maßnahmen, die in sich alle gar nicht schlüssig sind. Die Regierung verspricht ein Klimaschutzziel. Dann macht sie Maßnahmen, die aber nicht ausreichend sind, um das Klimaschutzziel einzuhalten. Und die Maßnahmen, die man beschlossen hat, funktionieren auch nicht, weil das, was in der Realität passiert, noch viel weniger ist. Und das ist das, was wir eigentlich so mit Sorge sehen. Also klar, wir reduzieren CO2, wir machen ein bisschen Ausbau erneuerbarer Energien, da kommt auch mal ein Elektroauto. Aber vom Tempo her ist das alles so, so langsam, dass wir im Prinzip, wenn alle Länder der Welt, so wie wir in Deutschland, Klimaschutz machen würden, dass wir dann auf eine weltweite Erwärmung von ungefähr 3 Grad plus etwa aussteuern, also doppelt so hoch, wie wir eigentlich dürften. Das wäre dann sozusagen eine dauerhafte Inzidenz von 500, wenn ich das mal irgendwie so übersetzen wollte. Und also Corona forever, das wäre das, was wir im Prinzip derzeit mit dem Klimaschutz provozieren. Nur, dass das halt nicht ganz so schnell kommt wie die Corona-Folgen, sondern dass wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren die jetzigen Politiker sind dann aus der Verantwortung raus und ausbaden müsst ihr das eigentlich. Das heißt, die richtig großen Folgen, meine Generation, die macht das. Und wenn es dann richtig dicke kommt, dann verabschieden wir uns unter die Erde. Und ihr müsst das dann halt entsprechend irgendwie ausbaden. Und deswegen ist das auch so ein bisschen Generationenkonflikt. Wir müssten die Maßnahmen einhalten. Unsere ältere Generation sitzt am Ruder. Wir haben das Geld dafür und wir tun einfach nichts. Und deswegen ist es so wichtig gewesen, dass Fridays for Future auf der Straße war. Und das ist halt, das meinte ich vorhin, also mit 2020, dieser Protest, der Berechtigte, der ist halt ein bisschen nicht mehr, der ist noch da, die sind auch noch aktiv und richtig, machen auch tolle Aktionen, aber es kommt, man dringt halt nicht mehr so gut durch an die Öffentlichkeit und das ist momentan das Problem.
LZ?
Sie meinten gerade, dass die Maßnahmen noch nicht so ausgeklügelt sind. Welche Maßnahmen sollte man denn, sag ich mal, anwenden, um den Klimawandel zu bekämpfen, beziehungsweise was sollte die Politik ändern? Also Sie meinten schon das Tempo, aber gibt es auch schon gibt's noch andere Sachen?
Das ist wie bei Corona. Da gibt es jetzt nicht auch die eine Maßnahme, was weiß ich, wir ziehen Masken auf und ist gut, sondern wir brauchen wirklich einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Also wir wissen ja, dass wir in 15 Jahren klimaneutral sein müssen. Das heißt, dann kann man sich überlegen, wenn ich jetzt noch neue Benzin- und Dieselautos zum Beispiel baue, die 20 Jahre auf dem Planeten rumfahren, dann passt das irgendwo nicht. Das heißt, wir bräuchten eine Verkehrswende, die wirklich möglichst gestern wegkommt vom Benzin- und Dieselauto. Da muss man auch das Autofahren mit Benzin- und Dieselautos ungemütlich machen. Man muss die Alternativen fördern, öffentlichen Nahverkehr, Fahrrad, Autos. Wir wissen, dass wir aus der Öl-, Gas- und Kohleverbrennung raus müssen. Das heißt, dann darf man keine Pipelines bauen, sondern man muss sich überlegen, wie man stattdessen erneuerbare Energien, die Solar- und die Windenergie ausbaut. Stattdessen hat jetzt Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen beschließt jetzt gerade ein Gesetz, dass Abstände von Windrädern zu Gebäuden so groß gemacht werden, dass man in Nordrhein-Westfalen so gut wie gar keine Windräder mehr aufbauen kann. Das heißt also, man sieht, dass also auf der einen Seite wird versprochen, wir machen Klimaschutz und auf der anderen Seite werden Gesetze gemacht, die das eigentlich verhindern. Und das ist natürlich das Problem. Also wir müssen gucken, dass wir die Sachen, die wir nicht mehr machen dürfen, möglichst unterbinden. Also möglichst kein Auto mit Verbrennungsmotoren mehr fahren. Wir dürften eigentlich auch nicht mehr mit der Öl- und Gasheizung fahren. Fliegen, schöner Gruß auch an Dubai, ist auch ein Riesenproblem. Einmal Dubai und zurück. Ich müsste mal nachschauen, aber das sind irgendwie locker mal 4 Tonnen CO2. Das ist das, was irgendwie ein Inder in 4 Jahren insgesamt ausstößt. Ja, also das sind auch so Gewohnheiten. Da müssen wir auch ran. Fleischkonsum ist eine Sache. Also es gibt relativ viel, was wir eigentlich im Prinzip machen müssten. Und ja, das, was wir tun, ist halt okay. Aber das ist halt, wie gesagt, einfach viel zu wenig. Wir müssen klimaneutral werden und da müssen wir halt an alle Bereiche ran, wo hier Treibhausgase noch ausgestoßen werden.
Gut, dann LP und dann JS.
Also Herr Quasching, ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Allerdings würde ich jetzt einfach, um die Diskussion ein bisschen anzuregen, 2 provokante Thesen aufstellen. Zum einen, der Klimawandel wird von uns nicht mehr gestoppt werden können. Wie sehen Sie das? Und die zweite These, dass E-Autos nicht gerade umweltfreundlicher sind, vielleicht was ihre Abgase betrifft, als normale Autos, allerdings nicht in der Herstellung.
Okay, also kann der Klimawandel nicht mehr gestoppt werden? Klar, wir haben 1 Grad plus, das können wir auch nicht mehr zurückdrehen. Aber das ist so ähnlich wie beim brennenden Haus, nicht? Wenn wir in ein brennendes Haus kommen und irgendwie der Dachstuhl brennt, dann kann man natürlich sagen, okay, das Haus brennt, das kann ich jetzt nicht mehr irgendwie in den Zustand zurückversetzen, dass da irgendwas gebrannt hat. Aber deswegen würde ich ja trotzdem löschen und nicht sagen, okay, das brennt und das hat eh schon mal angefangen zu brennen, ich lasse es abbrennen, weil ich kann den Schaden noch begrenzen. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir 1,5 Grad plus haben oder ob wir 4 oder 5 Grad plus haben. Das ist so ähnlich wieder auf Corona übertragen, ob ich eine Inzidenz von 50 oder von 500 habe. Ja, das ist also natürlich ein großer Unterschied. Ich kann auch Corona nicht mehr stoppen, aber ich kann es in einem für uns vertretbaren Bereich halten. Und wir sind beim Klimawandel wirklich dabei, in den Extremen zu laufen. Was bedeuten denn die Extremer, dass wir das einfach nochmal klar machen? Also wenn wir wirklich jetzt gar nichts tun und sagen, okay, wir verbrennen weiter Öl, Kohle und Gas, dann haben wir am Ende des Jahrhunderts 4 Grad plus vielleicht. Das ist der gleiche Temperaturanstieg von der letzten Eiszeit bis heute. Damals und in der Eiszeit waren die Meeresspiegel 120 Meter tiefer. Wir haben nochmal die Chance, 60 Meter plus oben drauf zu legen, nicht? Also Berlin liegt 30 Meter über Null. Das heißt, in den nächsten Jahrhunderten, wir könnten Berlin versenken, nicht? Also einfach mal, um die Dimensionen klar zu machen. Wir können Gebiete auf der Erde so heiß machen, dass wir 2 bis 3 Milliarden Menschen Ende des Jahrhunderts umsiedeln müssen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir haben gerade Probleme mit 20.000 Flüchtlingen in Griechenland. Und wenn diese extremen Veränderungen kommen, dann wird auch in Bereichen, großen Bereichen der Erde Landwirtschaft nicht mehr möglich sein. Also das Waldsterben ist ja nur ein Problem. Deutschland ohne Wald sieht ein bisschen blöd aus, aber da könnte man vielleicht auch noch überleben. Aber wenn dann die Landwirtschaft zusammenbricht und wir auch Probleme kriegen, diese wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, dann kann man sich einfach vorstellen, was wir dann für Konflikte haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn wir sagen, wir schaffen es, wenn wir es auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, also das, was ich eben gesagt habe, war das Worst-Case-Szenario, dann wissen wir, dass wir zwar auch das Waldsterben in Deutschland haben, so wie es momentan ist, aber dass wir jetzt nicht Teile der Welt unbewohnbar machen, dass wir den Meeresspiegelanstieg wahrscheinlich in dem Bereich halten können, was wir mit Deichbau noch in den Griff bekommen. Das heißt also, da sind Riesenunterschiede zwischen 1,5 und 4 Grad und deswegen müssen wir so dringend handeln, weil jetzt nichts zu tun heißt, dass wir wirklich mit Volldampf in die Katastrophe fahren. Und wir haben jetzt, das ist die letzte Generation, die eine Chance hat, die Klimafolgen in einem Bereich zu bleiben, wo wir wahrscheinlich die menschliche Zivilisation nicht zerstören werden. Also das Ende ist, man kann sich einfach vorstellen, wenn wir 2 Milliarden Menschen auf der Erde umsiedeln, die Ernährungssituation zusammenbricht, das wird also hier wirklich das Ende auch vielleicht der menschlichen Zivilisation sein. Und das kann man jetzt momentan noch abwenden. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt handeln. Gut, zum Elektroauto. Jedes Auto hat einen Fußabdruck. Also das beste Auto ist gar kein Auto, muss man ganz klar sagen. Wir haben in Deutschland 43 Millionen Autos auf 47 sogar, auf 83 Millionen Menschen. Wenn wir dieses gleiche Autoverhältnis auf den Rest der Welt übertragen wollten, bräuchten wir 3 Milliarden zusätzliche Autos. Alleine diese Menge an Stahl, da brauchen wir gar nicht über Elektroauto, Benzinauto. Wenn wir 3 Milliarden Autos nochmal herstellen jetzt auf diesem Planeten, dann haben wir generell ein Problem. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit der Anzahl der Autos deutlich runterkommen. Also Ziel muss in Deutschland sein, in 15 Jahren nur noch halb so viele Autos zu haben oder vielleicht noch weniger. Das heißt, da müssen wir den öffentlichen Verkehr ausbauen, die Fahrräder. Und das, was dann noch übrig bleibt, das muss dann allerdings elektrisch sein, weil das Batterieauto ist halt das einzigste Auto, das Elektroauto, was ich dann auch klimaneutral betreiben kann. Ein Benzin- und Dieselauto pustet halt immer CO2 raus, jede Menge auch. Das heißt, über das Leben kommen da mal locker 40, 50 Tonnen CO2 zusammen. Das heißt also, allein so ein Auto in Deutschland stößt mehr CO2 aus als ein Inder in seinem ganzen Leben. Ja, also das muss man sich einfach auch überlegen. Und da können wir schon heute die Menge reduzieren. Wir haben auch noch einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck beim Elektroauto, aber der ist kleiner als beim Verbrenner. Und wenn wir es jetzt schaffen, die Fabriken, die die Elektroautos herstellen, auch klimaneutral zu versorgen mit Solar- und Windenergie und wenn der Strom für die Elektroautos nur von Solar- und Windrädern kommt, dann wäre das Elektroauto auch klimaneutral unterwegs. Wir haben immer noch das Problem der vielen Rohstoffe, die wir brauchen. Das können wir nicht lösen. Aber wir schaffen es, das Klimaproblem des Autos zu eliminieren. Und deswegen muss der Weg, also Punkt 1, wir brauchen weniger Autos. Und Punkt 2, die Autos, die dann noch unterwegs sein, die dürfen dann nur noch elektrisch sein.
Gut, JS setzt fort und dann in der Reihenfolge, wie Sie gerade alle genannt sind, EN, AH, LD und LZ. Und dann lasst uns da nach LZ so langsam in die Diskussion übergehen, dass wir auch mal gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen von den vielen, die Herr Quaschning nennt, denn umsetzbar sind aus unserer Sicht oder nicht. Aber JS beginnt.
Ja, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, klimaneutral. Von der Bundesregierung und auch von der EU wird sehr gerne klimaneutral 2050 proklamiert. Deutsch ist heute wieder schwierig. Wie realistisch schätzen Sie dieses Ziel ein? Beziehungsweise ist es nicht eher ein reaktionäres Ziel und müssten nicht schon heute resolutere Maßnahmen getroffen werden, um weitere irreversible Schäden durch den Klimawandel noch abzuwenden oder zu verhindern?
Also 2050 ist deutlich zu spät. Es gibt ja das Pariser Klimaschutzabkommen, wo das Ziel ist, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, auf einen Bereich, wo wir alles noch gut im Griff behalten. Dazu muss die Welt klimaneutral werden bis zum Jahr 2050. Das sagen unsere Studien voraus. Nun haben wir das Problem, dass wir in Deutschland uns erlauben, doppelt so viel CO2 auszustoßen wie der Weltdurchschnitt. Das heißt also, wenn wir erst 2050 klimaneutral werden, dann würden wir sagen, okay, wir Deutschen nehmen uns das Recht raus, weiterhin doppelt so viel CO2 auszustoßen wie der Rest der Welt, und irgendjemand anders spart das, was wir zu viel ausgestoßen haben, ein. Das ist natürlich aus Gerechtigkeitssinn, kann man das nicht so machen. Das heißt also, eigentlich muss es so sein, dass jeder auf der Welt noch gleich viel CO2 ausstoßen darf. Und wenn wir das so berechnen, dann muss Deutschland und Europa eigentlich 2035 klimaneutral sein. Also deswegen, wir müssen eigentlich deutlich früher runter mit der Klimaneutralität. 2050 ist eigentlich viel zu spät. Die Frage ist, können wir das noch schaffen? Kann ich sagen, ganz klar ja. Also das ist im Vergleich zu den Corona-Maßnahmen, also es ist ja so spannend. Also wir haben ja 2019 diskutiert, ob Schüler mal einen Nachmittag schwänzen dürfen, um auf die Straße für Klimaschutz zu gehen. Ein halbes Jahr später war die Schule zu und mein Sohn permanent zu Hause. Ne? Und also, dass wir einfach mal sehen, wie radikal die Corona-Maßnahmen im Vergleich dazu sind. Wenn wir nur halb so viel machen würden wie gegen Corona, dann wäre das überhaupt gar kein Problem, bis 2035 klimaneutral zu werden. Die Technik ist da. Wir wissen auch ungefähr, was das kosten wird. Da gibt es verschiedene Studien. Die Deutschen haben gigantische Mengen an Geldvermögen, ja, 7 Billionen Euro auf dem Sparbuch, die Energiewende, da können wir dreimal die Energiewende in Deutschland von bezahlen. Das heißt also, wir können im Prinzip die Klimaneutralität sogar vom Sparbuch bezahlen. Die Technik, die wir dafür brauchen, ist auch da. Wir haben die erneuerbaren Energien, die Solarenergie ist da, die ist billig, die Elektroautos wären da. Wir wissen, wie man Fahrräder baut und öffentlichen Nahverkehr. Und das alles ist da. Man muss es nur umsetzen und schnell genug bauen. Und das heißt, es fehlt einfach am Tempo. Und das ist einfach nur eine Frage des Willens. Das heißt also, momentan ist der Wille in der Politik und auch in großen Teilen der Bevölkerung nicht da, schnell genug klimaneutral zu werden. Wenn ich jetzt aus wissenschaftlicher Frage, geht es technisch und ökonomisch, sage ich ja. Also von der Seite des Ingenieurs, sage ich mal, das können wir in 15 Jahren aufbauen, wenn uns jemand den Auftrag und das Geld dafür gibt. Und Deutschland hat auch ausreichend Geld. Also das heißt, wenn wir sehen, was wir da für Corona rausgehauen haben, damit hätten wir auch die Energiewende hinbekommen.
Gut, Ian.
Sie haben jetzt perfekt in einem Halbsatz schon meine Frage angesprochen. Und ich hoffe, dass das folgende Sinn ergibt. Sie reden ja immer davon, dass wir die letzte Generation sind, die quasi wirklich etwas tun kann und die Initiative ergreifen kann. Nun haben durch Fridays for Future schon Abertausende von Jugendlichen, wenn nicht sogar Millionen, versucht, darauf aufmerksam zu machen, weil die Fakten auf den Tisch liegen. Wir müssen in den nächsten 15 Jahren klimaneutral werden, beziehungsweise werden ja große Ziele gesetzt. Der Braunkohleausstieg erfolgt aber erst 2038 und auf all diese Themen sollte aufmerksam gemacht werden und passiert ist nichts. Und das ist nicht nur ziemlich demotivierend, sondern wirft bei mir die Frage auf, wie wir uns noch mehr einbringen können und wie wir noch mehr auf dieses Thema aufmerksam machen können.
Also ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ich bin ja schon relativ lange dabei. Also meine Frustrationsphase war eigentlich vor 3-4 Jahren, wo ich einfach gesagt habe, also wir sehen, dass wir wirklich in die Klimakrise reinrauschen. Wir warnen davor. Und vor 3-4 Jahren gab es nicht mal ein Medienecho dazu. Das heißt, da haben wir irgendwelche Papers geschrieben und dann haben alle mit den Achseln gezuckt und haben einfach weitergemacht. Und was Fridays for Future wirklich geschafft hat 2019, ist die breite öffentliche Diskussion. Das heißt, wir haben wirklich an den Küchentischen darüber diskutiert, allein auch durch den Tabubruch, dass man einfach schwänzt, nicht? Dadurch wurden alle gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Darf ich irgendwie Schule schwänzen, um vor einer dramatischen Entwicklung zu warnen und wirklich Schaden von unserem Land und der Bevölkerung abzuwenden. Das ist eine spannende Diskussion geworden. Die wurde überall geführt. Die Politik konnte sich auch nicht mehr verschließen. Man hat gemerkt, welche Parteien sehr, sehr schlecht aufgestellt sind beim Klimaschutz. Und das hat relativ viel verändert. Und das hat insofern auch was verändert, dass auch bei den konservativen Parteien, dass die um das Thema Klimaschutz nicht drumherum kommen. Und dass auch viele Menschen weiterhin das Bewusstsein haben bei Umfragen, ist Klimaschutz immer noch nach Corona auf den vordersten Plätzen. Vor 5 Jahren war Klimaschutz nicht mal unter den Top 10. Ja, also das heißt, wir haben schon relativ viel insgesamt erstmal erreicht. Und auch bei Firmen hat man sehr viel erreicht. Also man sieht, dass also viele Firmen jetzt auch versuchen, schneller umzusteuern als die Politik. Früher haben die gebremst, weil die einfach sagen, okay, wir wollen noch 100 Jahre mit SUVs und Dieseln Geld verdienen. Jetzt mittlerweile kommen die Automobilkonzerne und sagen, nee, komm, wir wollen jetzt schneller und wir brauchen jetzt auch Solar- und Windstrom. Das heißt also, das ist so eine absurde Situation. Also vor 3, 4 Jahren haben noch die Industrieunternehmen gebremst und die Regierung gesagt, komm, lass das mal mit der Energiewende, das ist unbequem für uns. Und jetzt sagen die, jetzt kommen die Stahlkonzerne und sagen, komm, wir brauchen unseren grünen Wasserstoff, weil wenn wir keine grüne Technologie haben, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Und da ist schon relativ viel passiert. Man muss ja auch sagen, viele der Firmenlenker haben ja auch Kinder. Ich habe auch mit einigen Managern gesprochen, die haben gesagt, oh, da ist ja mein Sohn auf mich zugekommen und hat gesagt, du Papa, du bist ja ein Unternehmen. Ich war jetzt bei Fridays for Future, was machst du eigentlich dafür? Und dann hat er gesagt, ja, bislang nicht richtig viel. Und das heißt, auch hier ist ein Nachdenkungsprozess. Das heißt, wir sind momentan so in der Findungsphase, würde ich sagen. Wir haben es geschafft, dass also ganz Deutschland drüber nachdenkt, dass wir was tun müssen, aber wir sind noch nicht ins Handeln gekommen. Und deswegen müssen wir einfach jetzt diesen Druck noch weiter aufrechterhalten. Und da kann ich mir relativ gut vorstellen, dass viel passiert. Wir kriegen auch Schützenhilfe zum Beispiel aus den USA. Vorhin hatte ich gesagt, Corona ist ganz schlecht. Ganz schlecht ist Corona nicht. Also wir haben in Amerika hat einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt, jetzt 500.000 Tote. Aber Corona hat auch dazu geführt, dass die Donald Trump losgeworden sind, nicht? Das muss man also auch erstmal sagen. Und Joe Biden zum Beispiel macht deutlich mehr für den Klimaschutz. Und er hat im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland gerade diskutieren, wirklich ein revolutionäres Programm. Also Amerika möchte 2035 schon klimaneutralen Strom haben. Da wird irgendwie Öl- und Gasförderung eingestellt für Amerika, die davon abhängig sind, auch irgendwo ein Riesenthema. Es gibt ein gigantisches Jobprogramm in diesem Bereich und es ist schon spannend. Es ist die Frage, ob er alles durchsetzen kann, aber das, was in Deutschland oder in Europa beschlossen wird, da sehen wir schon recht alt aus gegen dem, was jetzt in Amerika kommt. Und wenn so eine große Volkswirtschaft wie Amerika losmarschiert beim Klimaschutz, dann glaube ich, kann in 2, 3 Jahren die Welt eine ganz andere sein als heute.
Gut, aha, LD, LZ.
Ich habe eine recht simple Frage. Und zwar möchte ich Sie fragen, was wir als Schüler tun können, beziehungsweise was die allgemeine Bevölkerung tun kann, um dem entgegenzuwirken. Also welche Maßnahmen erachten Sie als die sinnvollsten und welche Rolle spielen die Bürger dabei? Glauben Sie, dass die Bürger auch ohne Verbote an umweltfördernde Maßnahmen halten könnten?
Nein. Also wir brauchen Regeln. Das ist ja so ähnlich, wie wir mal sagen, okay, Straßenverkehr, aber es gibt keine Regeln. Ja? Also irgendwie erhaltet mal freiwillig an roten Ampeln an und es gibt keine Strafen. Und ich möchte das System sehen, in welchem Land das auch immer funktionieren sollte. Ja? Das heißt also, wir haben auch im Straßenverkehr, wir haben Schilder, wir haben Regeln, da kommt die Polizei, wenn ich über die rote Ampel drüber fahre. Das macht ja auch Sinn, weil ich sonst jemanden umbringe. Das Gleiche wird beim Klimaschutz passieren. Wenn wir weiter CO2 ausstoßen, werden wir auch ähnlichen Schaden verursachen. Und deswegen brauchen wir da ganz klare Regeln. Warum akzeptieren wir das im Straßenverkehr und nicht bei den Sachen, weil Klimaschutz funktioniert halt genauso wie bei der roten Ampel. Ja? Wenn 99% sich dran halten und einer rauscht durch, dann haben wir halt trotzdem den schweren Unfall. Und deswegen brauchen wir einfach auch Klimaschutz für alle. Und deswegen brauchen wir 2 Paar Schuhe. Wir müssen selber anfangen. Wir brauchen auch die Bereitschaft. Das Problem, warum handelt die Politik nicht? Weil sie Angst hat, dass die Bevölkerung nicht bereit dafür ist und sie die Wahlen verlieren. Deswegen brauchen wir die breite Bereitschaft von der Bevölkerung. Und dann brauchen wir aber auch Regeln, die für alle gehen. Und es gibt spannende Umfragen, die sagen, naja, irgendwie welches, also wie sieht es zum Beispiel aus mit Fliegen? Würdest du auf Flüge verzichten wegen Klimaschutz? Dann ist so die Frage, ja, also ich weiß, Klimaschutz ist schlecht, aber ich würde nicht darauf verzichten. Würdest du darauf verzichten, wenn alle verzichten würden? Ja, dann kann ich es mir gut vorstellen. Also insofern ist es immer so ein bisschen das Problem. Also man macht im Prinzip das, was alle tun. Und deswegen brauchen wir die Regeln. Was sind die Sachen, die man selber machen kann? Es gibt so einen schönen CO2-Rechner beim Umweltbundesamt. Der Durchschnitt der Deutschen so beim CO2-Ausstoß liegt bei gut 10 Tonnen. Also das heißt, 10 Tonnen hat jeder so auf dem Kerbholz in Entwicklungsländern. Also ich finde das immer krass, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Die Demokratische Republik Kongo kommt zum Beispiel auf 0,3 Tonnen pro Person. Also das heißt, da können wir nicht erwarten, dass irgendein Land in Afrika Klimaschutz macht. Wir sind das Problem. Das müssen wir erstmal versuchen zu erkennen. Und dann lasse ich meine Studenten im ersten Semester immer ausrechnen, wie groß ist euer persönlicher Fußabdruck. Und der liegt irgendwo zwischen 5 und 20 Tonnen. Also das heißt, das ist also auch eine sehr, sehr weite Bandbreite. Das heißt also, 10 ist der Durchschnitt. Der beste Student, der sich wirklich Mühe gibt, kommt auf 5. Drunter schafft man es in Deutschland eigentlich fast kaum. Ich sag mal, die besten Werte haben höchstens die Obdachlosen, aber sag ich mal, so im normalen Leben komme ich also schwer unter 5, weil ich brauche halt Lebensmittel, ich brauche halt Konsumgüter, die ja auch jetzt hier Internet, Fernsehen, sonst irgendwie, also das will ich ja nicht alles abschaffen. Und deswegen habe ich immer einen Fußabdruck. Das heißt, ich kann ihn etwa halbieren. Spannend ist aber auch, was machen die Studenten, die 20 haben? Also ab 10 Tonnen brauche ich die Studenten einfach nur noch zu fragen, wo seid ihr hingeflogen? Also das ist immer das Problem, dass also das Fliegen wirklich einen enorm großen Fußabdruck hat. Einfach mal beim Umweltbundesamt googeln, UBA, Umweltbundesamt, CO2-Rechner und dann selber mal schauen, wo dann die Werte sind. Man hat also sehr große Möglichkeiten. Das heißt, man hat mit seinem eigenen Handeln die Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck halb so groß zu machen wie der Durchschnitt oder auch doppelt so groß. Das heißt, das hängt von dem persönlichen Handeln ab. Wir müssen aber auf Null runter. Das heißt also, der Rest, wenn ich jetzt in den Bus einsteige bei der BVG und der fährt mit dem Diesel, dann habe ich das Diesel am Bein, ja, da kann ich gar nichts machen. Der wird jetzt nicht für mich irgendwo dann eine Batterie einbauen. Das heißt, da müssen wir schauen, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Deswegen müssen wir 2 Punkte machen, also selber so gut wie möglich sein, auch die Bereitschaft erzeugen, solche Maßnahmen dann umzumachen. Und dann brauchen wir natürlich auch dann am Ende eine Politik, also auch Druck auf die Politik ausüben, dass dann die Rahmenbedingungen für alle auch entsprechend gesetzt werden. Weil sonst es hilft auch nichts, wenn ein Drittel der Bevölkerung sich jetzt einschränkt und halbiert, dann ja, dann haben wir was eingespart, aber das reicht halt auch hinten und vorne nicht. Damit es alle machen, brauchen wir halt auch die Politik, die am Ende die Rahmenbedingungen setzt.
Idee?
Okay, meine Frage lautet, wie würden Sie denn den sukzessiv steigenden Stromverbrauch decken, welcher durch die Homogenisierung des Konsumverhaltens auf der Erde entsteht? Also Sie hatten ja gesagt, dass Sie eben die konventionellen fossilen Energieträger radikal herauskürzen würden bzw. abschaffen würden. Inwiefern müsste man diese denn funktionalisieren, um den Übergang zu klimaneutralen Energieformen zu schaffen?
Ja, also wir dürfen heute kein Kraftwerk mehr mit fossilen Energieträgern, Öl, Gas oder sonst irgendwas bauen, weil ein Kraftwerk lebt 30 Jahre und wenn wir 15 Jahren klimaneutral werden wollen, dann geht das einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach den Schalter umlegen und richtig schnell erneuerbare Energien. Die Technologien mit dem größten Potenzial sind die Solar- und die Windenergie. Also Deutschland kann theoretisch, wenn man mit Solarenergie die Äcker alle vollstellen, ganz Europa mit Strom versorgen. Das heißt also, genug ist da und wenn wir 1% der Sahara mit Solaranlagen zustellen, käme da so viel Strom raus, dass wir die ganze Welt mit Strom versorgen können. Ja, also das heißt, mit Solar- und Windenergie haben wir ausreichend Potenziale. Man muss die Technik aber halt aufbauen. Das heißt, wir müssen das hinstellen. Und weil es auch mal dann keinen Wind und keine Sonne gibt, brauchen wir halt auch noch Speicher dazu, also Speichertechnologien. Und in der Kombination Sonne, Wind und Speicher kriegen wir eigentlich überall auf der Welt die Energieversorgung auch gedeckt. Und mittlerweile, das ist das Schöne, ist Solarenergie auch richtig preiswert geworden. Das heißt also, die Photovoltaik ist mittlerweile die preiswerteste Art der Stromerzeugung. Zum Beispiel, um also einen Vergleich zu haben, es gab jetzt in Portugal gab's eine Ausschreibung, da hat man also Solarstromanlagen angeboten für 1 Cent die Kilowattstunde. Gleichzeitig wird jetzt ein Kernkraftwerk in Großbritannien gebaut, da kostet der Strom 12 Cent. Das heißt also, wir schaffen es jetzt, neue Solaranlagen für 1/12 des Preises zu bauen wie neue Kernkraftwerke. Und das ist natürlich super. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir das Tempo halt einfach vorantreiben.
Gut, LZ wie angekündigt, dann darf Hans noch mal kurz und LP. Aber wir fasst euch kurz, dass wir so langsam in die Diskussion übergehen können und gemeinsam mal ein bisschen drüber sprechen können, was wir für richtig erachten, unabhängig oder nicht unabhängig, auf Basis dessen, was Herr Quaschning gesagt hat. Aber erstmal LZ.
In den Niederlanden nutzen ja viele Bürger das Fahrrad, was Sie auch schon angesprochen haben als Alternative. Würden Sie deswegen die Niederlande als fortschrittliches Land bezeichnen? Und welche Bereiche sind bei uns in Deutschland die fortschrittlichsten in Hinsicht auf die Umwelt?
Also spannend. Es gibt einen Klimaindex von German Watch. Das ist so eine Umweltorganisation, die immer mal schaut, welche Länder sind beim Klimaschutz ganz weit vorne. Die ersten 3 Plätze lassen die immer leer, weil sie sagen, es ist kein Land auf dem Weg und tut momentan ausreichend genug, um Klimaschutz weltweit durchzusetzen. Deutschland ist relativ weit im Mittelfeld abgeschlagen mittlerweile. Wir waren mal unter, glaube ich, den Top 3 oder sowas dabei von den Ländern, aber das haben wir jetzt in den letzten 15 Jahren verloren. Und die Länder, die am weitesten vorne sind, sind die skandinavischen Länder eigentlich. Niederlande macht in letzter Zeit auch relativ viel, also Fahrräder, Elektromobilität, jetzt auch den Ausbau der Solarenergie, mehr als Deutschland. Aber es reicht halt auch noch nicht aus. Deutschland, ich glaube, was wir hier in Deutschland gut haben, ist ein sehr, sehr ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Das fehlt in vielen anderen Ländern auch. Also deswegen haben wir auch schon den Kernenergieausstieg. Wir reden auch über einen Kohleausstieg. Ja, das heißt, es gibt hier durchaus die Bereitschaft für Umweltmaßnahmen. Wir haben sehr früh angefangen, Solar- und Windräder auszubauen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Nur in dem Moment, als es halt richtig erfolgreich wurde, hat die Regierung es weitgehend gestoppt, weil dann die Kohleunternehmen Probleme bekommen haben. Und das ist halt so unser Problem in Deutschland, dass wir immer so dieses Dilemma haben. Man versucht jetzt irgendwie Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig Solar- und Windenergie auszubauen. Und das funktioniert halt nur bis zum gewissen Punkt und darüber sind wir hinaus. Und deswegen müsste man sich jetzt in Deutschland einfach mal entscheiden und die alten Zöpfe abschneiden. Und das kriegen wir halt nicht hin in Deutschland. Das ist unser Problem. Das heißt, wir versuchen immer noch die alten Technologien, den Dieselmotor, das Kohlekraftwerk so lange wie möglich am Leben zu halten. Und diese Schritte, die man auch in Amerika mal macht, einfach radikal zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie lange genug das gebaut, das ist die falsche Technologie und wir steigen da jetzt mal radikal und schnell aus. Das funktioniert in Deutschland halt leider nicht. Da sind wir sehr, sehr schlecht drin. Wenn wir uns entscheiden würden, glaube ich aber, dass Deutschland sehr gut ist. Also Ingenieure, Technik oder sowas, das können wir alles gut. Also wenn da mal die Entscheidung da ist, die Klimaneutralität herzustellen und die Technologie an den Start zu bringen, dann kriegen wir das in Deutschland auch super schnell hin. Da bin ich fest davon überzeugt, weil also das, was ich sehe an Technik, an Unternehmen, die da sind, die Ideen, da sind wir super. Aber die kommen halt nicht, das Potenzial kriegen wir nicht auf die Straße momentan.
Hans, dann darfst du.
Ich möchte noch mal an einem kleinen Modell verdeutlichen, was für einen Wahnsinn wir eigentlich betreiben und betrieben haben. Wenn man sich anguckt, wie lange braucht Erdöl, bis es Erdöl wird. Das ist ein Zeitraum, ich sag mal mittlerer Zeitraum, 150 Millionen Jahre. Das Erdölzeitalter dauert seit ungefähr, also das industrielle Erdölzeitalter dauert seit ungefähr 150 Jahren. Jetzt geben wir noch ein paar Jahre dazu und machen einen Dreisatz, bis die Ressourcen verbraucht sind, ausgeschöpft sind. Und dann sind wir in der Situation, und das finde ich ein Wahnsinn, wir sind in der Situation, wenn ich das auf Geld übertrage, des eines Erben, der ein Familienvermögen geerbt hat, das seine Familie in 100 Jahren angespart hat. Und er haut dieses Vermögen in, Achtung, 10 Minuten auf den Kopf. Ja, 10 Minuten. Wir haben das, was erdgeschichtlich in 150 Millionen Jahren entstanden ist, haben wir in diesen 150 Jahren verballert, haben damit die Atmosphäre in einem Maße belastet, die überhaupt nicht verträglich ist. Und jetzt streiten wir darum, ob wir es so freundlich gestalten, dass wir diesen Raubbau, diese wahnsinnige Verschwendung nicht in 10 Minuten, sondern nur in 11 Minuten machen. Und das sind Dimensionen unseres eigenen Handelns, die wir uns, finde ich, bewusst machen müssen. Wir denken ja immer, ja, noch 10 Jahre und noch 20 wird schon gehen. Nein, also es sind das 100 Jahre angesparte Vermögen wird von uns auf den Kopf gehauen in 10 Minuten. Und das ist sozusagen die Dramatik von Slow Violence und Fast Violence, die hinter dieser Art des Ressourcen- und Energieverbrauchs und Rohstoffverbrauchs steckt.
Danke, Hans. Das war schon fast ein Diskussionsbeitrag, aber gut. Ja. Wäre die perfekte Überleitung gewesen. Wir nehmen trotzdem nur kurz noch LP dazu, weil da war noch eine Frage und dann lasst uns vielleicht das als Plattform nehmen, um dann so langsam auch mal in den gemeinsamen Austausch zu kommen, was wir für Maßnahmen achten würden. LP.
Genau, ich würde gerne einmal die Frage stellen, beziehungsweise wieder zwei Fragen stellen. Einmal zum einen, haben Sie ja den Flugverkehr auch vorhin in Bezug auf Dubai wieder angesprochen. Und da würde ich gerne hinzufügen, dass natürlich auch der Schiffsverkehr sehr groß zur Umweltverschmutzung beiträgt. Allerdings eben auch über diesen Flugverkehr und den Schiffsverkehr ja sozusagen die Waren international ausgetauscht werden und gerade in Corona-Zeiten auch der Schiffsverkehr wieder sehr viel zugenommen hat, da dieser eben sehr viel preiswerter wieder wurde. Was Sie da als Alternative sehen, weiterhin durch diese vielen globalen Verknüpfungen das weiter aufrechtzuerhalten, ohne eben die Umwelt weiterhin zu verschmutzen und klimaneutral zu werden. Und zum anderen bestehen Solarzellen ja aus Silizium. Diese sind zwar das zweitreichste sozusagen Metall, was die Erde beinhaltet. Allerdings, wenn alle jetzt nur natürlich auf Solarenergie umsteigen, wird natürlich auch diese Ressource immer knapper. Was sagen Sie dazu?
Okay, also Flugverkehr und Schiffsverkehr also hat einen hohen Fußabdruck. In Deutschland liegt zum Beispiel oder lag vor Corona der Anteil des Flugverkehrs an den Klimagasen bei etwa 10%, immerhin. Tendenz stark steigend, während überall anders zurückgeht. Weltweit ist es ein bisschen niedriger. Das liegt einfach daran, dass halt ganz, ganz viele gar nicht fliegen. Das heißt, der Anteil der Menschen, die pro Jahr in ein Flugzeug einsteigen, das ist ein einstelliger Prozentbereich. Wir sind halt einfach ja die reichsten, bei den reichsten 10% der Welt, das ist den meisten gar nicht klar, und können uns Sachen leisten, die halt viele gar nicht leisten können, und haben deswegen einen Fußabdruck. Nichtsdestotrotz werden wir auch in einer Welt, die klimaneutral ist, fliegen müssen. Einfach dadurch, es gibt viele Leute, die, was weiß ich, Familie über den Globus verteilt haben. Da kann man nicht mehr sagen, du darfst jetzt nicht mehr deine Großmutter sehen. Das wird irgendwie auch, also in so eine Welt wollen wir nicht rein. Das heißt, wir brauchen dann natürlich auch Lösungen. Kurzfristig wird es ein bisschen schwierig, weil die Maschinen, die wir derzeit haben, die fliegen auch noch relativ lange, die sind auf Kerosin angewiesen. Wir können auf Basis von erneuerbaren Energien alternative Treibstoffe herstellen, die sind nur relativ teuer, also und auch nicht komplett klimaneutral, aber wir würden den Fußabdruck deutlich reduzieren, also sagen wir mal 70-80% CO2 rausholen. Das wäre schon mal relativ gut. Das Flugticket wäre dann aber auch doppelt so teuer am Ende. Wäre, finde ich, aber jetzt auch gar nicht so dramatisch. Also man muss nicht für 19 Euro nach Mallorca fliegen. Ja, also das ist eine Entwicklung, die müssen wir beenden. Und das heißt, es müssen Flugreisen nur noch stattfinden, die sinnvoll sind. Und da hilft uns vielleicht auch ein bisschen Corona, weil gerade im Businessbereich hat man gesehen, also so eine Videokonferenz ist ja auch ganz gut. Und da muss nicht jeder schnell mal von A nach B jetten, um sich eine Stunde zusammenzusetzen. Da hoffe ich auch, dass nach Corona einfach auch da unnötige Flugreisen dann reduziert werden. Langfristig können wir auch klimaneutrale Flugzeuge bauen auf Basis von Wasserstoff oder auch mit Batterien. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, also in der Übergangszeit müssen wir einfach versuchen, wirklich die unnötigen Flugreisen zu vermeiden. Das wäre eigentlich der Weg beim Fliegen. Beim Schiffsverkehr kann man auch mit erneuerbaren Energien, mit alternativen Treibstoffen arbeiten. Auch da wird der Schiffstransport deutlich teurer werden. Muss man sagen, es ist nicht so, dass er unbezahlbar wird, aber auch da müssen wir schauen, dass er deutlich teurer ist, und dann muss man natürlich auch gucken, dass man das durchsetzt. Ne? Sonst hat man immer wieder so diese Diskussion, in Deutschland wird das vorgeschrieben, in Rotterdam nicht, dann fährt das Schiff halt einfach in einen anderen Hafen, da haben wir nichts gewonnen, deswegen brauchen wir dann natürlich auch dann solche Maßnahmen europaweit. Und na gut, dann kostet halt irgendwo der Transport ein bisschen mehr, aber vielleicht werden dann auch die Produkte ein bisschen langlebiger und hochwertiger. Ich meine, nicht alles, was aus China hier rüberkommt und dann nach 3 Wochen kaputt ist, muss man unbedingt für den Preis produzieren und hierher transportieren. Da wäre es dann auch manchmal ganz gut, dass es ein höherwertiges Produkt ist. Und wenn das beim Laptop zum Beispiel, werde ich den Transportpreis gar nicht merken, nicht? Natürlich bei irgendwelchen 3-Euro-Artikeln schon. Und das muss man dann halt einfach sehen. Aber deswegen denke ich, kriegt man das in den Griff. Und das war Flugverkehr, Schiffsverkehr. Die zweite Frage ist mir jetzt entfallen.
Lithium.
Lithium, ah ja. Genau, Rohstoffe. Ja, also die erneuerbaren Energien brauchen auch Rohstoffe, vollkommen klar. Also bei der Windenergie brauche ich zum Beispiel Stahl für den Turm oder Kupfer. Auch bei Elektroautos brauche ich Kupfer für die Wicklung. Deswegen ist es immer, dass wir auch versuchen müssen, mit Rohstoffen vorsichtig umzugehen. Und das Wichtigste wäre erstmal, langlebige Produkte zu haben. Also man schaut immer beim Elektroauto auf die Autobatterie, beim Handy ist auch ein Akku drin oder beim Laptop, da guckt keiner drauf. Und die landen in der Regel immer auf dem Müll, ne? Weil die nach 2 Jahren oder einem Jahr werden die ausgetauscht. Das Recycling lohnt sich nicht. Wir schmeißen das alles weg. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft reingehen. Wir können uns das gar nicht leisten. So viele Rohstoffe haben wir gar nicht, immer nach dem Ausgebrauchten das alles auf den Müll zu werfen. Das Gleiche gilt auch für die Photovoltaik. Das heißt, ausgediente Solarmodule kann man auch danach recyceln, wieder zuführen. Das heißt, wir bräuchten dann nur die Menge an Rohstoffe einmal aus der Erde zu kratzen, die wir halt brauchen, um die Welt klimaneutral zu machen. Bei Solarmodulen bin ich da besonders entspannt eigentlich, weil Silizium, wie gesagt, wird aus Sand gewonnen, aus Quarzsand, da haben wir eigentlich genug Vorkommen. Problematischer sind dann eher Rohstoffe wie Kupfer, weil wir brauchen ja auch Kabel, um die ganzen Solarmodule anzuschließen. Also das ist eher ein bisschen begrenzt. Da kann man auf Aluminium ausweichen, da haben wir immer noch ein bisschen Alternativen und es gab sogar schon Solarmodule, die auf Holzgestellen gebaut wurden, um Metalle zu sparen. Also insofern, da glaube ich, dass die Menschheit, selbst wenn einer dieser Rohstoffe knapp wird, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei der Energiewende auf Rohstoffe sitzen würden, wo wir sagen, jetzt schon absehen können, die sind so knapp, dass es gar nicht gelingen kann. Wir müssen damit haushalten, aber ich glaube, von der Rohstoffverfügbarkeit ist das in Ordnung. Es ist eher wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass die Art der Rohstoffgewinnung, wie wir das machen, dann auch wirklich so ist, dass die Menschen dann vor Ort auch damit gut leben können und dass wir einfach nicht lokal Umweltschäden produzieren. Und das gilt halt für alle Produkte. Und da ist Solarmodul ist halt ein Produkt wie jedes andere auch. Das heißt, wir brauchen ganz normale Rohstoffe und die müssen wir dann versuchen, generell gut zu gewinnen. Von der Menge her werden wir für die Energiewende sicher damit hinkommen.
Ja, Herr Quaschnig hat jetzt ganz, ganz viele Maßnahmen genannt, ganz viele verschiedene Bereiche, die er als sinnvoll erachtet. Ich würde jetzt mal die Frage an euch freigeben. Also welche der Maßnahmen, die Herr Quaschnig genannt hat, würdet ihr als sinnvoll erachten? Was würdet ihr vielleicht auch priorisieren, wenn ihr die Chance hättet, politisch wirken zu können? Und wo gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr aus eurer Sicht sagen würdet, naja, das klingt ja in der Theorie alles ganz nett, was der Herr Quaschnig da sagt. Und ist ja ohne Frage, hat er eine enorme Expertise, aber ob das so umsetzbar ist. Ich würde es mal freigeben. JS beginnt, dann LP und dann AH.
Also aus meiner Sicht muss man dann natürlich auch vor allem an die großen Unternehmen ran, die eben für einen extremen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt gerade durch Corona die Menschen gemerkt haben, wie es ist, mit in Anführungsstrichen Verboten zu leben. Und jetzt die Angst davor, für den Klimaschutz noch mehr Verbote einzuführen, eher noch stärker wird und die Bereitschaft dafür eher gesunken ist. Nur so ein Gedanke von mir.
Okay, danke. LP?
Ja, also ich denke, die Maßnahme der erneuerbaren Antriebsstoffe, so, also zum Beispiel Wasserstoff, ist da sozusagen ja wahrscheinlich groß im Kommen, natürlich aufgrund der hochexplosiven Gefahr sozusagen noch nicht so stark vertreten, aber ich denke, dass das die Zukunft sein könnte, gerade was sozusagen zum Beispiel Schiffsverkehr angeht oder auch Flugverkehr, dass eben dort die Antriebsstoffe eine ganz, ganz große Rolle spielen, damit eben auch sozusagen die Globalisierung, die ja jetzt schon ein paar Jahre immer weiter im Kommen ist und die weltweite Verknüpfung, dass die eben auch aufrechterhalten werden kann, da ich glaube, dass keiner darauf mehr verzichten kann und auch nicht will.
Wie würdest du, LP, mit dem Argument von JS umgehen, dass da irgendwie vielleicht innerhalb der Bevölkerung nicht so die Bereitschaft für da ist, obwohl ja viele sich für Umwelt interessieren?
Also ich kann JS nur zustimmen. Also was ich so auch in meinem privaten Umfeld sozusagen mitbekomme, sagen alle, ja, Umwelt ist schön und gut, aber irgendwie will ich doch auf nichts verzichten. Und ich glaube, das ist in den Köpfen der Menschen einfach noch so tief verankert. Und wie JS auch schon sagte, durch Corona, glaube ich, ist es wirklich auch diese Verlustängste, irgendwas abgeben zu müssen, könnten da wirklich nochmal geschürt werden, weil eben man auf vieles verzichten musste und gerade jetzt wahrscheinlich die meisten viel reisen wollen oder jetzt erstmal wieder ihren jährlichen Sommerurlaub in der Karibik oder so machen wollen. Und ich zähle mich da auch selber ein bisschen zu mit dem Dubai-Urlaub, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich denke, das wird noch ein, also ich glaube nicht, dass es sich von heute auf morgen ändert. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen, ehe sich die Bevölkerung da in den Köpfen so ein bisschen umgestellt hat, wenn sie vielleicht, ich glaube, die Bevölkerung muss mit irgendwas erstmal konfrontiert werden, um erstmal so ein bisschen aufzuwachen.
Okay, gut. Dann gehen wir weiter durch. AH, LZ, IF und dann glaube ich, wird erst nochmal reagieren.
Ja, also LP hat ja gerade von einer Art Konfrontation gesprochen und ich finde, dass man diese Konfrontation eben durch eine Preiserhöhung der Flugpreise zum Beispiel erreichen könnte, da man so das Bewusstsein wecken würde, wie umweltschädlich Flüge eigentlich sind und welchen Preis man dafür eigentlich zahlen sollte. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch richtig, dass man dieses Jetten, das Herr Quaschnig vorher angesprochen hatte, einschränken sollte und auch viel mehr auf Online-Konferenzen zugreifen sollte, wie es ja im letzten Jahr ja manchmal tatsächlich sehr gut geklappt hat, manchmal eher weniger, aber man sollte gerade das ausbauen, finde ich.
EZ?
Also ich finde auch, der gesellschaftliche Aspekt sollte mit einbezogen werden, so wie die Unternehmen, wie JS schon gesagt hat. Aber ich finde auch den Kreislauf der Wirtschaft, also das Recyceln und so, müsste noch mehr, sag ich mal, umgesetzt werden.
Da IF, JS, EN, LP... Klingt fast wie ein Lied.
Also ich kann mich AH und LZ nur anschließen. Man sollte auf jeden Fall was gegen das Fliegen tun, also dass man zum Beispiel die Preise erhöht. Allerdings sollte man auch wirklich die Gesellschaft darauf sensibilisieren, nicht nur sich sozusagen zu informieren, sondern auch wirklich die Gesellschaft zum Handeln zu bewegen und eben ganz nach dem Motto vermeiden, reduzieren und kompensieren, also umweltfreundliches Reisen, Energie sparen oder halt das Konsumverhalten zu überdenken, was meiner Meinung nach auch noch nicht angesprochen wurde, das Konsumverhalten, welches ja jetzt auch durch Corona sehr stark angestiegen ist, vor allem durch das Online-Shopping. Und da hatte sich auch noch eine Frage bei mir gestellt, die ich leider nicht mehr stellen konnte. Und zwar, ob man denn trotz Lockdown und Corona nachhaltig konsumieren kann und wenn ja, wie man denn dann die Secondhand-Shops und Unverpacktläden trotzdem unterstützen könnte, die ja jetzt leider geschlossen sind.
Ich würde vorschlagen, eher, wenn es für dich okay ist, dass wir die Frage noch ein bisschen schieben, damit wir erstmal in dem Diskussionsteil bleiben. Wir vergessen ja, sie nicht. Ja,
gar kein Problem. Ich wollte das gerade nur irgendwie anbringen.
Alles gut, alles gut. Gut, dann JS.
Für mich ist auch noch ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, aus meiner Sicht jeder für sich selber jedenfalls zum Teil umsetzen kann, ist einfach den Konsum reduzieren in Bezug auf Fleisch. Weil Fleisch, wie es weiß, glaube ich, jeder hat einen sehr hohen CO2-Fußabdruck und auch das Futter für die Tiere. Dafür wird extrem viel Fläche benötigt und man muss nicht gleich VegetarierIn werden oder VeganerIn, aber man kann wenigstens versuchen, seinen Fleischkonsum einigermaßen zu reduzieren.
Gut, ENLP?
Ich würde aber ins Punkt zurückkommen, den Herr Quaschning vorhin schon angesprochen hat. Es wurde mit so einer Schnelligkeit und mit so vielen finanziellen Mitteln auf Corona reagiert. Es ist möglich, so zu reagieren und würde der Umweltschutz einfach generell und die Klimaneutralität generell mehr Aufmerksamkeit in der Politik bekommen, dann könnten wir genauso schnell handeln. Dann, es gibt keine Ausreden mehr. Wir haben jetzt gesehen, dass wir die Mittel und die Reaktionsgeschwindigkeit haben. Deswegen finde ich es immer noch absurd, dass wir an diesem Punkt der Entwicklung überhaupt stehen.
LP?
Ja, ich kann mich da EN nur anschließen und JS hat auch zum Teil genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Und zwar denke ich, so wie AHA vorhin schon gesagt hat, dass man die Flugpreise erhöhen sollte, denke ich auch, dass man einfach zum Beispiel die Fleischpreise erhöhen sollte, einfach auch um die Massentierhaltung einzudämmen. Denn ich finde, man sollte klein anfangen und sich dann immer weiter hocharbeiten, weil so bekommt es die Bevölkerung auch immer ein bisschen unterschwellig mit eingeschoben und wird hoffentlich auch immer ein bisschen mehr umweltbewusster, wenn erstmal das Fleisch teurer wird und dass man immer so immer Schritte geht, um dann sozusagen die Flugpreise etc. zu erhöhen, um dann sozusagen im Großen zu denken. Also dass man klein anfangen sollte und sich dann schnell, aber dennoch langsam steigern sollte.
Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist dann nicht die Umweltfrage eine soziale Frage? Also wenn ich alles die Preise erhöhe, mal jetzt abgesehen von Luxusgütern wie vielleicht Verreisen, aber wenn ich für Fleisch zum Beispiel die Preise erhöhe, dass also für jemanden, der prekär beschäftigt ist oder vielleicht sogar Sozialhilfeempfänger ist, nicht mehr möglich mache, so etwas zu konsumieren, wird da nicht Umweltschutz quasi auf den Schultern der Armen ausgetragen und kann das dann nicht gerade eine soziale Spaltung fördern? Ist das dann nicht so ein Punkt, der damit mitschwingt? Wie würdet ihr diesen Punkt sehen, bevor ich dann so langsam auch an Hans und an Herrn Quaschner natürlich übergebe, der sich dazu auch gerne positionieren kann? Aber JS war die Erste, die reagiert hat und dann LD.
Ja, Kabisch, da haben Sie natürlich absolut recht. Die Klimaschutzfrage darf auf gar keinen Fall zu einer sozialen Spaltung, finde ich, sehr ganz wichtig. Aber trotzdem denke ich auch, dass eine höhere Preise da durchaus ein guter Weg sind auf der einen Seite, aber es muss natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es müssen auch die besteuert werden, die eben große Unternehmen haben und damit auch für einen großen Teil des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind.
Jetzt hast du dich aber rausgeredet, weil wenn du sagst, Preissteigerungen dürfen nicht auf den Schultern von Ärmeren ausgetragen werden, dann sag mir bitte wie. Dein Vorschlag war, Preis für Fleisch zu erhöhen, um darauf aufmerksam zu machen, dass der einen großen Fußabdruck hat und dafür für die ganze Fläche und so weiter und so fort, dass der umweltschädlich ist.
Das war nicht mein Vorschlag, aber ja. Aber da sind wir schon vielleicht wieder ein bisschen beim nächsten Thema. Im Kapitalismus sind immer die Armen benachteiligt. Das ist nun mal in der Natur unseres Wirtschaftssystems. Und natürlich habe ich da jetzt gerade keine perfekte Antwort drauf. Deshalb habe ich mich einfach politikermäßig rausgeredet. Habe den Julia Klöckner-Move gemacht.
Okay, wenn du noch Werbung für Nestle macht, dann ist das perfekt. Okay, danke. LD, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das als sehr kritisch an, dass man eben diese soziale Benachteiligung, eben die Förderung dieser sozialen Disparitäten ja potenziell steigern könnte. Das Problem liegt darin in der Entwicklung unseres Konsumverhaltens und vor allem in der Entwicklung des Konsumverhaltens nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir als Deutsche in unserer heutigen Gesellschaft sind ja quasi darauf ausgelegt, dass wir zu jeder Zeit Fleisch quantitativ in einer hohen Zahl und sehr günstig konsumieren können. Und eben dieser günstige Konsum macht es eben schwierig, quasi diese ja antrainierten Verhaltensmuster, die man seit seiner Kindheit kennt. Also ich denke mal, vielen Deutschen würde es so gehen, dass sie in ihrer Kindheit auch Fleisch gegessen haben oder viel Fleisch konsumiert haben. Diese Verhaltensmuster wieder abzulegen, ist, denke ich mal, vor allem auch für die älteren Generationen ein extremes Problem. Und von daher würde ich das als ja, sehr ambivalent betrachten. Einerseits hat man eben diesen umweltschonenden Aspekt, andererseits riskiert man damit eben die Steigerung der sozialen Disparitäten innerhalb Deutschlands. Deshalb bin ich kann dazu leider auch keine klare Position, keine klare Leitlinie vertreten. Aber dennoch denke ich mal, dass es also wenn man die Nachhaltigkeit betrachtet, muss man ja immer Ökonomie, Ökologie und Soziales betrachten. Und dementsprechend bin ich eher der Auffassung, dass man den Wert auf die Ökologie legen sollte, dass eben problematisch ist, ja, eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen, wenn es eben keinen Planeten gibt.
Mhm. Hol mal. Meiner Meinung nach. Bitte, du darfst, sorry.
Meiner Meinung nach liegt einfach ein großes Problem darin, dass der Mensch sich in allem, was sich ändert, sofort persönlich angegriffen fühlt. Wenn die Fleischpreise von, jetzt sagen wir mal, steigen würden und das auch gut erklärt wird, werden trotzdem Tausende von Leuten sagen, okay, ich fühle mich jetzt in meinem persönlichen Lebensstil beeinflusst. Da ist in meinen Augen ein Punkt, in dem wir einfach viel mehr Aufklärung schaffen müssen, in dem wir wirklich zeigen müssen, hier und hier und hier sind die Gründe, weshalb euer Fleisch überhaupt so günstig ist und wirklich versuchen, auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist, wie LD ja auch gerade angesprochen hat, weil eben auch vor allem die älteren Generationen vielleicht durch frühere Verhaltensmuster in ihrer Kindheit wirklich geprägt sind, wirklich versuchen, die Mentalität zu ändern. Denn es gibt nun mal eine leicht klingende Antwort auf diese Frage, was wir tun können, um die den Fleischkonsum zu verringern. Der Weg dahin ist aber relativ schwierig und Aufklärung ist da in meinen Augen einfach ein Punkt, der noch nicht genug betrieben wird. Es gibt sehr viele gute Versuche, aber kein Weg in meinen Augen, wirklich den Großteil der Bevölkerung damit zu erreichen.
Ja, dann schauen wir mal, was unser Experte und unser Fachmann für alles sagt. Wir fangen nämlich mit dem Fachmann für alles an. Es wurden die ältere Generation schon angesprochen. Hans, du bist ja jung geblieben, wir wissen das ja, sportlich fit und gesund. Aber trotzdem, wie würdest du es einschätzen? Was würdest du zu dieser Frage der sozialen Belastung des Umweltschutzes sagen? Und was wären deine Maßnahmen, die du präferieren würdest?
Also da bin ich wieder wie bei, ich setze an Corona an, das ist das Bündel und der Mix von Maßnahmen, da gibt es nicht den einen Schlüssel. Zum einen, wenn du schon auf mein Alter ansprichst, also in meiner Kindheit war es normal, dass man, wenn es hochkam, einmal in der Woche Fleisch gegessen hat. Diese Fresswellen und so weiter und jeden Tag Fleisch, das hat sich dann irgendwann in den letzten 50 Jahren ergeben. Und jetzt geht's wieder andersrum und also es geht relativ easy. So, das heißt also Verhaltensänderungen, wozu gehört auf der einen Seite Aufklärung, richtig, auf der anderen Seite sind das aber kulturelle Normen, die sich in Gesellschaften und Subsystemen herausbilden. Das erleben wir ja auch Wiederum in meiner Generation, als ich 18, 20 wurde, da war es für uns alle fast selbstverständlich, dass das Größte ist, irgendwann ein eigenes Auto zu haben. Ich weiß nicht, wie viele jetzt 18-, 20-Jährige das noch als so besonders begehrenswert empfinden. Ich habe den Eindruck, der Anteil geht doch drastisch zurück. Und zwar nicht, weil denen gesagt wird, ihr dürft aber nicht, sondern weil sie sagen, was soll das? Ich habe auch andere Möglichkeiten, mobil zu sein. Also sozusagen auf der einen Seite die Normveränderungen, die Standardveränderungen innerhalb von Gesellschaften. Und das zweite ist soziale Frage. Ja, natürlich ist das eine soziale Frage. Wenn man Dinge verteuert, dann ist das besonders schwierig für diejenigen, die relativ wenig Geld haben. So, das bedeutet, Mindestlöhne müssen zum Beispiel erhöht werden, weil das verfügbare Einkommen natürlich steigert. Und zum Zweiten, es gibt ja auch, wir hatten das in der Diskussion um die CO2-Steuer, wenn man sagt, das, was an Steuereinnahmen reinkommt über die CO2-Steuer, soll verteilt werden an Haushalte, wobei besonders diejenigen, die wenig dieser CO2-belasteten Produkte verbrauchen, konsumieren, die haben dann in der Bilanz, haben dann etwas davon. Das heißt, es sind Umverteilungsmöglichkeiten, die ein Stück weit diese soziale Frage entschärfen können. Also so ein Bündel von Maßnahmen sehe ich als Notwendigkeit und als Möglichkeit an.
Ja, Quaschning, jetzt haben Sie lange zugehört. Ja, wie würden also Sie auf diese Punkte eingehen?
Mich ärgert immer ein bisschen, dass die soziale Karte beim Klimaschutz gespielt wird. So nach dem Motto, naja, wir müssen das sozialverträglich machen, deswegen können wir jetzt nicht so schnell Klima- und Umweltschutz machen, wie wir es eigentlich sollten. Das sind zwei Paar Schuhe, muss man ganz klar sagen. Das heißt, Deutschland ist ein reiches Land. Wir haben das Geld, was wir haben, sehr ungleich verteilt. Und weil wir es ungleich verteilt haben, können wir doch jetzt nicht Klimaschutz unterlassen. Also dann muss man das eine tun und das andere nicht lassen, also sondern man muss wirklich dann schauen, dass wir die sozialen Probleme in den Griff bekommen. Das ist ein Paar Schuhe und wir müssen Klimaschutz machen, das ist ein zweites Paar Schuhe. Und wenn es dabei Ungerechtigkeiten oder dann muss man die halt lösen. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Dann haben wir ganz klar auch jetzt hier Punkte angesprochen und ich habe immer so gehört, wir müssen verzichten oder wir haben irgendwie generell Probleme, dass die Leute dann irgendwie Verbote und verzichten, müssen wir ja gar nicht. Das heißt also, keiner soll auf Essen verzichten, keiner soll auf Urlaub verzichten, keiner soll auf Reisen verzichten. Wir müssen nur das, was wir tun, verändern. Und wir müssen das, wie wir es machen, cool und sexy machen. Das ist, glaube ich, relativ wichtig, nicht? Also wir essen Fleisch, was ist das denn? Das ist Billigfleisch, was mit Hormonen und Antibiotika vollgepumpt wird, wo wir unsere Böden verseuchen, wo wir den Regenwald dafür abheizen. Das ist doch kein wertvolles Produkt, was wir uns reinstopfen. Und das führt dazu, dass wir mit 45 irgendwie eine Adernverkalkung haben und irgendwie kurz vorm Herzinfarkt stehen. Ja? Also das heißt, das ist doch eine Lebensweise und ein Produkt, was irgendwie nicht begehrenswert ist. Und das muss man versuchen zu kommunizieren. Das heißt, die Veränderung sorgt dafür, dass es besser wird, dass wir bessere Produkte haben, dass wir am Ende gesünder leben. Und ich sehe es an mir selber. Also ich bin seit 2 Jahren Veganer. Davor war ich 15 Jahre oder fast 30 Jahre Vegetarier. Genau, aber ich habe mir immer gesagt, naja, Vegetarier ist ganz gut, aber vegan, das klappt nicht. Das ist so schwierig. Und da musst du auf Eier verzichten, auf Milchprodukte. Und im Zug von Fridays for Future hat unsere Familie mal die Challenge gemacht und hat gesagt, komm, wir probieren es mal, einen Monat vegan zu sein und dann hören wir halt wieder auf. Nö, brauche ich gar nicht. Das ist irgendwie so einfach eigentlich. Das ist einfach nur so der Schalter im Kopf, der einfach so dann sagt, es geht nicht. Ne? Irgendwie, ich brauche jetzt irgendwie meine Milch oder ich brauche jetzt mein Ei. Es gibt Ersatzprodukte mittlerweile noch und nöcher. Man hat so leckere Rezepte, also lasst mich mit Eiern und Milchprodukten und Fleisch in Ruhe. Ich will das gar nicht mehr essen, weil ich mich im Prinzip umgestellt habe. Das Gleiche beim Fliegen. Also ich habe mehr geflogen, als irgendwie für die Welt gut ist. Ich habe vor allen Dingen beruflich in Spanien gelebt. Da war ich viel im Flieger. Ich habe vor 2 Jahren auch entschlossen, nicht mehr zu fliegen. Ich vermisse es nicht. Also das Fliegen ist doch scheiße, muss man einfach mal so sagen. Man steigt ein, man muss morgens, wenn ich eine Dienstreise habe, morgens um 3 aufstehen, damit ich den Flieger um 6 kriege. Ich muss mich ausziehen irgendwie, den Gürtel machen, werde dann im Flugzeug abgetastet, so intimer Bereich. Nee, ist da irgendwo nicht. Dann werde ich irgendwo dann wird mir alles Getränke abgenommen, damit ich in einen Flieger reinkriege, werde eingesperrt, der neben mir hustet mich an. Ich sitze in einem engen Bereich, dass ich irgendwie eine Käfighaltung noch gut dazu dazu ist, das irgendwie können wir doch ersetzen durch andere Sachen. Und das muss man sagen, wer hat denn schon alle Naturparks hier in Europa gesehen? Warum muss ich denn jetzt nach Fernost reisen? Ja, das ist immer so ein bisschen Nationalparks in Deutschland schon gesehen. Nö, aber ich muss jetzt irgendwie nach Fernost, das ist viel cooler. Das ist doch auch nur der Coolness-Faktor. Es gibt so tolle, schöne Punkte hier in Europa, die ich auf meiner To-Do-Liste habe, die schaffe ich alle gar nicht in meinem Leben. Und da komme ich überall mit dem Auto, mit dem Zug hin. Und das ist einfach die Frage der Perspektive und des Horizonts, das wir machen müssen. Und wir haben jetzt viel mit dem Nachtzug gemacht. Mein Gott, ist das cool. Man ist in dem Nachtzug, da kann man irgendwo sich eine Liege dann im Schlafen, man guckt raus, die Landschaft gleitet an einem vorbei. Ich bin morgens ausgeschlafen am Ziel und das sind einfach coole Sachen, Abenteuer, die man machen kann. Und deswegen muss man sagen, die Umstellung sorgt nicht dafür, dass wir verzichten müssen, dass wir irgendwas verbieten müssen, sondern dass wir haben Alternativen. Und wenn ich die wirklich annehme, dann sind die wesentlich besser. Und wenn wir das transportieren, glaube ich, kriegen wir das hin. Und die Frage war, ist nach Corona die Bevölkerung noch bereit, dann Regeln oder auch Verbote, habe ich immer so ein Problem mit Verboten, wie gesagt, wir müssen ja nichts verbieten, dann glaube ich schon. Also ein Satz, den mir ein Politiker gesagt hat, den fand ich relativ spannend. Die Politik hat gelernt, dass wir in Corona-Zeiten 80% Zustimmung bekommen, selbst wenn wir massivste Grundrechte-Einschränkungen beschließen, wenn die Leute verstehen, dass es sinnvoll ist. Und das müssen wir ja gar nicht. Wir wollen nur Veränderungen. Wir wollen gar keine Grundrechte einschränken. Das heißt, das, was wir beim Klimaschutz von den Leuten abverlangen, ist viel, viel weniger. Ihr könnt euch treffen, ihr könnt Urlaub machen, ihr könnt was essen irgendwo, ihr könnt vor die Tür gehen, ihr könnt Party machen. Alles das wird nicht angetastet. Ja? Und das heißt, die Veränderungen, die wir haben, sind im Vergleich zu den Corona-Einschränkungen Pillepalle. Und da geht es um viel, viel mehr. Und wenn wir das transportieren, glaube ich, dass wir auch Zustimmungswerte von 80% bekommen können. Und die sozialen Probleme müssen wir halt einfach lösen. Und dann muss man dann, wenn es Härten geben sollte, weil einer zum Beispiel auf dem Land lebt und sich das Pendeln nicht mehr leisten kann, dann muss man dafür natürlich einen Ausgleich sorgen. Deutschland ist reich genug dafür. Man muss nicht immer nur Unternehmen retten. Man kann auch mal den kleinen Mann retten und die kleinen Leute. Man muss nicht der Lufthansa die Milliarden zuschieben. Man muss einfach sagen, mit den 9 Milliarden für die Lufthansa, wir retten eine Airline, die klimaschädlich ist, ohne Klimaschutzauflagen. Die Franzosen haben das viel besser gemacht. Mit dem Geld hätten wir die ganze Kunstbranche retten können. Und da geht uns das Geld aus. Also insofern ist es auch immer die Frage, wo wir die Prioritäten setzen. Und die sind momentan dabei, die großen Unternehmen zu retten und nicht die Maßnahmen durchzusetzen, die unser Leben besser machen. Und da müssen wir dran arbeiten.
Ich glaube, Herr Quaschning, wir könnten noch unendlich weiterreden, aber vielleicht haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir erstmal für uns stoppen können. Die Frage von IF, glaube ich, war auch indirekt beantwortet worden. Jeweils haben Sie den Teil mit aufgenommen. Ja, Herr Quaschning, letzte Frage vielleicht trotzdem mit bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie morgen einen Anruf bekommen würden von Frau Merkel und sie möchte von Ihnen einen Vorschlag hören, eine Maßnahme, die Sie sofort umgesetzt haben würden in Deutschland. Welche wäre das?
Boah. Eine Politikerriege an die Macht zu geben, die wirklich Interesse hat, Klimaschutz durchzusetzen und sich das auch traut. Das traue ich der jetzigen Regierung nicht mehr zu. Ist egal, welche Partei, aber ich glaube, wir brauchen einfach neues Personal, das dann mutig den ganzen Blumenstrauß umsetzt, den wir heute diskutiert haben.
Sehen Sie da jemanden aktuell?
Ach, ich glaube auch, man muss jetzt einfach so sehen. Ich meine, die Regierung ist jetzt verbraucht. Die ist jetzt irgendwie seit 16 Jahren teilweise im Land und die Politiker müssen ihre eigenen Fehler revidieren. Das heißt, eigentlich müssten jetzt Herr Altmaier zugeben, naja, das, was ich vor 5 Jahren beschlossen habe, war eigentlich Mist, wenn ich den Klimaschutzgedanken mit habe. Diese Größe haben aber viele Politiker einfach nicht und dann verteidigt man das und lässt das Alte weiterlaufen. Ich glaube auch, dass junge Politiker, selbst von konservativen Parteien, heute einen viel großen Schritt weiter sind als die Politiker, die heute am Ruder sind. Deswegen, wir brauchen einfach einen Neustart in der Politik und wenn wir den haben, dann kann ich mir vorstellen, dass auch relativ viel gut. Die Bevölkerung und die Unternehmen sind mittlerweile viel, viel weiter als die Politik und das müssen wir einfach ausnutzen.
Gut, Herr Quaschning, das war ein schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, dass Sie, ich glaube, Ihr breites Wissen nachgewiesen haben in diesem Kontext. Ja, und vielleicht finden wir wieder mal zusammen bei einem aktuellen Bezug, wieder für einen Zwischenstand, für was auch immer. Ich glaube, da wäre das sehr gewinnbringend für uns. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Gut, Herr Quaschning, herzlichen Dank, dann bis zum nächsten Mal. Ja, und passend zur Umweltthematik oder zum Umweltthema war es ja so gewesen, dass in den letzten Wochen auch eine neue App sich auf diesem Kontinent verbreitet hat, mit dem lieben Namen Clubhouse. Übrigens war Umwelt in dieser App insgesamt nur um 5% vertreten, aber es gab nur 5% Räume, die sich in Clubhouse um Umweltthemen gedreht haben. Und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, was hat denn Clubhouse mit ja, mit der Kommunikation verändert? Was hat Clubhouse als Beispiel für soziale Medien verändert? Und hatten dazu die Chance, vorab mit Wolfgang Schweiger zu sprechen, Kommunikationsforscher, sowie mit, so ist richtig, Jamila Schäfer, stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. Und mit denen haben wir über dieses Thema gesprochen und haben versucht zu erfahren, ja, was war dieses Clubhouse, funktioniert das und was hat das mit diesen sozialen Medien und Politik auf sich? Und genau da hören wir einmal rein. Ja, während Thilo Jung davon sprach, dass doch Clubhouse einen besonderen Regelwerk bedürfe und alles, was in Clubhouse bleibt, ist in Clubhouse, gibt es ganz andere, die davon sprechen, dass gerade Clubhouse ein Beispiel für das elitäre Wirken politischer Eliten sei. Zitat von Sascha Lobo. Und vielleicht ist das ja auch ein Zeichen für das generelle Problem der politischen Kommunikation in sozialen Medien. Und darüber wollen wir heute sprechen und wir haben uns zwei Perspektiven dazu geholt, die wissenschaftliche und die politisch-praktische Perspektive. Die wissenschaftliche Perspektive quasi, wenn man das so nennen darf, wird Herr Schweiger einnehmen. Hallo Herr Schweiger, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, man darf das so nennen, wissenschaftliche Perspektive, warum nicht?
Ja, alles gut, das war auch gar nicht despektierlich gemeint, im Gegenteil. Und die politisch-praktische Perspektive, in der Hoffnung, dass das nicht auch despektierlich klingt, wird Frau Schäfer einbringen. Hallo Frau Schäfer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht würde ich Sie beide erstmal bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Ich habe jetzt nichts weiter zu Ihnen gesagt, ganz bewusst natürlich. Vielleicht ganz kurz, wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges Thema? Vielleicht Ladies first, Frau Schäfer fängt an und dann Herr Schweiger.
Ja, genau, mein Name ist Jamila Schäfer, ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen, bin 27, war vorher auch sehr lange bei der Jugendorganisation vorwiegend aktiv und bin im Bundesvorstand insbesondere zuständig für die Koordinierung unserer Politik im internationalen und europäischen Rahmen. Und warum ich die perfekte Gesprächspartnerin bin, müssten eher Sie beantworten, weil ich hier eingeladen wurde. Aber ich denke, es geht darum, auch praktisch über die Nutzung von Social-Media-Apps zu sprechen, was natürlich in einer gewissen Art und Weise auch mein politischer Alltag ist. Genau, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die Debatte und bedanke mich sehr für die Einladung.
Können Sie sich denn vorstellen, warum ich Sie eingeladen habe?
Also ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview im Spiegel, wo wir über die Nutzung von Clubhouse und auch ganz praktische Erfahrungen dazu gesprochen hatten. Das habe ich mit zwei anderen jüngeren Kolleginnen und Kollegen geführt, mit Kevin Kühnert und Ria Schröder. Und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen anknüpfend an dieses Gespräch entstanden ist.
Sie haben so recht. Genau, in der Recherche nach geeigneten Personen über dieses Interview über einen Weg gelaufen. Und dann dachte ich mir, das ist doch perfekt. Genau, herzlichen Dank. Dann Herr Schweiger.
Ja, ich bin schon mal denkbar ungeeignet. Ich habe das ja auch schon bei der ersten Kontaktaufnahme geschrieben. Ich boykottiere Clubhouse. Ich glaube, ich wäre schon irgendwie reingekommen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust mehr hinter jeder Karawane herzulaufen. Ich habe aber eine gute Vorstellung, was da so passiert. Also insofern können wir da, glaube ich, schon gerne drüber reden. Ich bin Wolfgang Schweiger, leite den Lehrstuhl für Online-Kommunikation an der Uni Hohenheim in Stuttgart und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Online-Kommunikation, in den letzten Jahren natürlich verstärkt mit Social Media und versuche herauszufinden, wie dieser ganze Komplex Algorithmen, Personalisierung, Fake News, Desinformation, Meinungsbildung, Informationsverbreitung, Viralität und so weiter zusammenhängt, was es mit dem Einzelnen und unserer Gesellschaft macht und natürlich auch mit der Einzelnen, muss ich hinzufügen.
Gut, bevor wir die Runde öffnen, würde ich an beide natürlich eine ganz kleine Eröffnungsfrage stellen. Frau Schäfer, da Sie ja in diesem Interview sich schon als Fachfrau gekennzeichnet haben, wäre die Frage an Sie, was hat Sie denn so an Clubhouse, wenn dem der Fall sein sollte, was hat Sie denn da so gefangen? Was ist das Besondere an diesem System, warum Sie das verwendet haben und als geeignet oder auch nicht geeignet für die politische Kommunikation betrachten?
Also ich muss erstmal sagen, ich möchte hier gar nicht so die Rolle als Clubhouse-Verteidigerin oder so etwas einnehmen. Ich habe einfach von der App gehört, weil es so einen Hype gab, der mich selber auch total überrascht hat. Und es ist nun mal einfach nicht so, dass so häufig nochmal so ein Drive auf so eine neue, so ein neues soziales Medium losgetreten wird. Und ich wollte mir das einfach genauer ansehen. Also ich hatte auch erstmal Bauchschmerzen, weil das natürlich diesen Charakter hat, dass man erstmal eine Einladung braucht. Und ich glaube, das war ja auch ein zentraler
Punkt, warum es auf einmal diesen Hype gab und diese Exklusivität dieser App. Und bei mir hat dann einfach die Neugierde überwogen, sodass ich gedacht habe, ich schaue mir das mal an. Und sozusagen, weil sie ja auch direkt nach positiven Erfahrungen gefragt haben, was natürlich insbesondere gerade an dieser App interessant ist, ist, dass es über sprachliche Kommunikation funktioniert. Und das ist ja tatsächlich etwas Neues. Also das gibt es ja in der Art und Weise, dass man sozusagen nur rein über Audiokommunikation miteinander ins Gespräch kommt, noch nicht. Und dass es sozusagen relativ spontan zusammengewürfelte Gruppenkonstellationen gibt, wo man sich dann relativ informell auch austauschen kann. Wir haben auch gesehen, so informell ist es dann doch nicht. haben ja auch gesehen, dass teilweise Politikerinnen und Politiker dann überrascht waren, dass dann doch einige Zitate dann in der Presse gelandet sind. Das hat mich jetzt von Anfang an eigentlich nicht überrascht, aber trotzdem hat es so einen gewissen informellen Charakter. Und ich glaube, das ist das, was vielen gerade fehlt, die sonst gewohnt sind, oft an politischen Panel-Diskussionen teilzunehmen, sich auch nochmal nach der Diskussion irgendwie untereinander auszutauschen. Und das fällt natürlich durch die Pandemie ziemlich stark weg. Und dadurch geht diese App oder auch das Angebot dieser App natürlich in so eine Lücke hinein, die es dann auch attraktiv macht für manche, die sich gerne einfach zu Themen auch nochmal locker austauschen und nicht erst einen Termin vereinbaren wollen, dann für ein Webinar etc., was wir ja auch kennen, als Alternativformate in der Pandemie, das dann so auszuprobieren. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht jeden Tag bei dieser also auf dieser App rumhänge. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Zeit verlieren und die habe ich auch gar nicht. Aber ich finde es hin und wieder mal ganz interessant, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, so reinzusneaken und mir anzuhören, was gerade so diskutiert wird.
Dann, Herr Schweiger, wäre an Sie die Frage, woher kommt denn dann dieser besondere Hype? Also man hatte das Gefühl gehabt, jedenfalls 2 Wochen lang, war das der, Entschuldigung, diesen Ausdruck, heißeste Shit, den man gerade so benutzen kann. Und die ganzen Eliten, in Anführungsstrichen, haben sich dort entsprechend getroffen. Woher kommt das, dass jetzt nach scheinbar Twitter das Medium der letzten 2-3 Wochen war?
Das Witzige an der Sache ist ja erstmal, dass es ein klassischer Effekt der journalistischen Medien war. Ich glaube, dieser Hype ist in allererster Linie mal aufgekommen. Das klang ja bei Frau Schäfer auch gerade durch, weil die Medien rauf und runter darüber berichtet haben. Und nun sind natürlich die Medien in einer Zeit, wo es eigentlich nur Corona und nochmal 5-mal Corona gibt, froh, wenn mal was anderes passiert, worüber sie berichten können. Und da war es dann natürlich diese neue Plattform. Und natürlich ist diese Plattform neu und spannend. Allein, dass es eine reine Audioplattform ist, gab es ja vorher noch nicht, eben diese Verknappung, dass man eben eine Einladung von einem braucht, der drin ist, also sowas elitär Wichtiges und dann die Möglichkeit, wie wir es auch gerade gehört haben, informell miteinander zu sprechen. Klar, aber in erster Linie war es einfach mal so ein Medieneffekt und ich finde es ja auch faszinierend, wie schnell eigentlich das Gerede um Clubhouse schon wieder vorbei ist. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen überhaupt nichts mehr davon gehört.
Gut, herzlichen Dank. Da würde ich die Runde einmal öffnen. Wie immer soll es ja darum gehen, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen und natürlich die Fragen von allen anderen auch auftauchen. Und wer macht den Beginn? Es überrascht wenig. LD, du darfst starten.
Meine Initialfrage richtet sich an Sie, Frau Schäfer. Und zwar, denken Sie, dass dieser Hype sukzessiv immer weiter abnehmen wird, sofern diese Exklusivität beziehungsweise Beschränkungen auf Apple-iOS-Geräte weggenommen wird?
Soll ich direkt antworten? Oder wie läuft das? Okay, super.
Sofort, immer ran.
Okay. Ich glaube, das ist schwer vorauszusehen, ehrlich gesagt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es durchaus so sein wird, dass je mehr jetzt auch vielleicht im Sommer auch wieder Kontakte draußen stattfinden und tatsächlich so ein bisschen der Reiz des Neuen, was ja auch schon beschrieben worden ist, in Bezug auf diese App vorbei ist, dass es vielleicht auch weniger interessant ist für viele Leute. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es gleichzeitig vielleicht auch so eine gewisse Community geben wird, die da weiter aktiv ist diesen informellen Austausch, mal spontan sich zusammenschalten, auch schätzt. Ich denke, das wird sich einfach in den nächsten Monaten zeigen. Ich habe da jetzt nicht so ein Bauchgefühl, wo ich sagen würde, dahin wird es gehen. Mir geht es aber allgemein in dieser Zeit so, dass ich immer wieder merke, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich habe nur bei mir selbst festgestellt, dass ich tatsächlich in den letzten Wochen viel weniger Zeit dort verbracht habe, als jetzt noch in dieser Anfangszeit, wo man tatsächlich auch irgendwie die ganze Zeit zu irgendwelchen Talks eingeladen worden ist. Und das ist auf jeden Fall, hat total abgenommen, auch die Anfragen. Aber bei uns ist auch gerade so, dass wir jetzt das Wahlprogramm schreiben müssen und ich auch deshalb sehr, sehr viel zu tun habe und deswegen auch einige Anfragen absagen musste. Insofern ist es bei mir persönlich auf jeden Fall die Tendenz zu beobachten, dass die Zeit nachlässt, die ich auf dieser Plattform verbringe.
Herr Schweiger, wie würden Sie das einschätzen als Forscher?
Ja, also man muss ja wirklich unterscheiden, die Angebotsseite, also die Prominenten, die Einflussreichen, die auf dieser Plattform anzufinden waren oder sind auf der einen Seite und das Publikum. Das ist ja nichts anderes gewesen in den ersten Tagen, als ob plötzlich auf dem Marktplatz einer Kleinstadt irgendwelche großen, bekannten Leute rumlaufen und mit jedem reden, was sie sonst normalerweise auch kaum tun. Entsprechend groß war natürlich am Anfang die Begeisterung, sowohl bei den Politikerinnen und Politikern und anderen öffentlichen Menschen, dass sie mal da so eine niedrigschwellige Plattform haben, als auch bei den Nutzerinnen und Nutzern. Jetzt hören wir gerade schon, so die Begeisterung bei dem, ich sage jetzt mal bei der Elite, lässt schon mal etwas nach, weil man feststellt, Mensch, das kostet ja Zeit und natürlich kann ich nicht überall mitdiskutieren. Auf Dauer kann ich das so nicht machen. Ich habe ja auch was anderes zu tun. Infolgedessen vermute ich, wird dann auch wiederum die Begeisterung auf der Nachfrageseite nachlassen, wenn halt einfach diese Diskussionen zwischen relativ irdischen Menschen dort in den Foren stattfinden werden. Ich glaube auch, es wird in Nischen auf jeden Fall weiter seinen Erfolg haben. Wir wissen, dass aus der Medienforschung seit fast schon Jahrhunderten jedes Medium, was irgendwann mal erfunden worden ist, wird später, wenn es nicht mehr so wichtig ist, in irgendwelchen Nischen noch seinen Einsatz finden. Aber ich glaube, so der ganz große Hype, der ist jetzt auch wieder vorbei. Und ich glaube nicht, dass da noch was Riesiges dabei jetzt wieder rauskommt.
Dann gehen wir weiter. LZ, JS.
Diese Plattform kann ja praktisch jeder nutzen, also auch Politiker und wie Sie, Frau Schäfer, oder auch der Clan-Chef aus Berlin, der unter einem Strafverfahren ist. Im Moment wird der Sinn dann noch dieser Plattform überhaupt erfüllt? Was denken Sie dazu? Also könnte der eher ausgenutzt werden oder geht die Tendenz weiter dem Sinn nach?
Ja, vielen Dank für die wichtige Frage. Also ich würde schon sagen, dass es das Problem jeder Plattform ist, gerade auch im digitalen Raum, dass politisch fragwürdige Kräfte oder auch einfach insgesamt Menschen mit einem fragwürdigen Hintergrund, die dann auch irgendwie nutzen können, instrumentalisieren können. Und dann müssen wir oft irgendwie rückwirkend als Politikerinnen und Politiker nachdenken, oh, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel in Bezug auf Facebook oder Twitter tatsächlich das Kartellrecht den Herausforderungen total hinterherhinkt und da die Handlungsspielräume der Politik immer gar nicht ausgeschöpft werden, um auch eine anständige Regulierung zu machen. Und ich glaube, dass es aber auch nicht nur sozusagen darauf ankommt, von der politischen Seite hier richtig zu regulieren, sondern es kommt natürlich auch immer darauf an, dass alle Nutzerinnen und Nutzer auch ein kritisches Bewusstsein haben, wenn sie auf solchen Plattformen unterwegs sind, auch immer Informationen kritisch einordnen. Und ich glaube, da ist es auch eine ganz wichtige Aufgabe, zum Beispiel der Bildungspolitik, das auch sicherzustellen und auch unserer Gesellschaft allgemein. Das ist ja auch in Bezug zum Beispiel auf den Umgang mit Verschwörungsmythen, die beispielsweise auf Plattformen wie YouTube verbreitet werden. Das haben wir ja sozusagen als gesamtgesellschaftliches Problem vor uns. Und ich glaube, da braucht es einfach noch viel, viel mehr gesellschaftliche Awareness und einfach auch eine Präventivarbeit, sodass wir auch als Menschen dann mündiger mit diesen Informationen, die über uns hereinprasseln, umgehen können und natürlich auch mit den Rollen, die problematische Akteure in solchen Diskussionen dann auch einnehmen können. Und Da, glaube ich, müssen wir aber auch die Plattform mehr in die Pflicht nehmen, als wir es aktuell tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, was das jetzt insbesondere irgendwie das regulative Format wäre, um solche Talks bei oder problematischen Auftritte bei Clubhouse zu unterbinden, bin ich ehrlich gesagt selber auch ein bisschen überfragt. Aber was den Umgang zum Beispiel mit Hate Speech angeht allgemein, das ja vor allem auf anderen Plattformen ein Phänomen ist, das uns sehr beschäftigt, da gibt es ja sehr, sehr konkrete Maßnahmen, was wir tun können. Ich glaube aber, dass es auch insgesamt wichtig wäre, mal zu überlegen, ob wir nicht weniger privaten Plattformen, die im Zweifel auch einfach Geschäfte mit unseren Daten machen, unsere Kommunikation überlassen wollen, ob wir nicht eigentlich ganz anders da herangehen müssten und eigentlich öffentlich-rechtliche Plattformen schaffen müssten, um uns auch selbst als Gesellschaft die Regeln für unseren politischen Diskurs im Digitalen zu geben. Und ich finde, in die Richtung müssten wir eigentlich noch viel weiter diskutieren, um dann wieder auf der Höhe der Zeit zu sein, was die Herausforderung anbelangt, die du jetzt auch gerade angesprochen hast.
Dann JS.
Ja, gerne eine Frage an beide. Frau Schäfer, jetzt haben Sie meine Frage schon so ein bisschen angesprochen, aber inwiefern denken Sie, dass es überhaupt für Politiker angebracht ist, sich auf den sozialen Netzwerken zu bewegen, wo man sich eben direkt an die BürgerInnen wenden kann, ohne die vierte Gewalt, einen kritischen Fragensteller oder eine kritische Fragenstellerin? Und inwiefern fördert das nicht auch den Populismus und die immer reißerischen Schlagzeilen in der Politik?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es so ist, dass man sich kritischen Fragen nicht stellt, sobald man soziale Medien benutzt. Also es ist ja sogar eher so, dass teilweise diese direkte Kommunikation und auch Konfrontation mit Kritik durch soziale Medien gestärkt wird. In einem ganz drastischen Fall kann ich zum Beispiel berichten, dass ich auch teilweise nicht nur mit Kritik zu kämpfen habe, sondern tatsächlich irgendwie mit Morddrohungen und richtig krasser Hetze. Das ist sozusagen die Downside dieser direkten, dieses direkten Dialogs, der durch soziale Medien möglicher wird. Ich glaube, dass es halt immer wichtig ist, sich sozusagen nicht nur darauf zu fokussieren, weil natürlich gibt es schon so eine gewisse Tendenz in der Politik, auch lieber dann die eigenen Inhalte über soziale Medien dann zu verteilen, als vielleicht auf einer Pressekonferenz sich dann nochmal kritischen Fragen von JournalistInnen zu stellen. Wir haben aber zum Beispiel als Grüne Partei explizit gesagt, dass wir uns da selbst verpflichten und zum Beispiel nicht so eine Art Newsroom einrichten wollen, wo wir uns diesem kritischen Diskurs dann auch ein Stück weit entziehen, sondern eben auch weiter auf so klassische Formate wie Pressekonferenzen setzen, wo wir auch direkt mit Journalistinnen und Journalisten sprechen. Das machen wir auch jede Woche. Und ich glaube, zusätzlich ist es eben einfach als Add-on eine gute Möglichkeit, über Social Media zu kommunizieren, miteinander in Dialog zu treten. Und ich glaube sogar, dass das am Ende auch einen demokratisierenden Effekt hat, weil ja sonst auch immer große Medienhäuser zum Beispiel auch gefiltert haben, welche Leserbriefe abgedruckt werden zum Beispiel und dann auch das Feedback natürlich ein bisschen reduzierter ist und dann vielleicht eher nur bei physischen Veranstaltungen auch nochmal direkt so aufgenommen werden konnte. Deswegen glaube ich schon, dass es auch große Chancen gibt. Ich glaube, es ist aber eben trotzdem wichtig zu schauen, dass die Regeln unseres demokratischen Diskurses nicht an Algorithmen und Geschäftsmodelle von privaten Plattformen ausgelagert werden, weil dann machen wir sozusagen unser Fortbestehen von demokratischem Diskurs ein Stück weit abhängig von privaten Geschäftsinteressen. Und da, glaube ich, wird es dann eben problematisch. Und diese Gefahr müssen wir eben auch als Gesellschaft, als Politik im Blick behalten und passgenaue Lösungen dafür entwickeln.
Herr Schweiger?
Puh, wo fängt man da an? Also natürlich sollen politische Akteure auf Social Media unterwegs sein, weil sie da Kontakt zu vielen, vielen Menschen haben können und vor allem auch in Dialog zu diesen Menschen treten können. Und wir sehen in den letzten Jahren die negativen Seiten und die sind ziemlich gruselig, hat ja gerade Frau Schäfer auch angedeutet. Wir sehen gruselige Diskussionen auf einem gruseligen Niveau. Wir sehen Beschimpfungen und wirklich haarsträubende Dummheit an vielen Stellen. Aber so ist das halt, wenn man sich mit den Menschen in ihrer Gesamtheit beschäftigt. Aber das ändert nichts daran, dass die politischen Akteure auf jeden Fall in Social Media unterwegs sein müssen, Der andere Punkt der Regulierung, den jetzt Herr Schäfer schon zweimal angesprochen hat, ist natürlich ein ganz maßgeblicher. Ich habe mir das vorhin auch schon gedacht, als die Rede war von der Funktion von Social Media. Ich habe mir auch gefragt, die Funktion von Social Media ist erstmal Geld verdienen. Also alle Plattformen wollen Geld verdienen und das tun sie, indem sie personalisierte Angebote machen, die den Leuten gut gefallen, die quasi Boulevardesque sind und wo sie die Nutzungsdauer verlängern. Also Facebook und Instagram hat kein anderes Programm, als Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten, um ihnen maßgeschneiderte Werbung auszuspielen. Das ist so Punkt, Schluss, aus. Wenn wir jetzt sagen, wir sollten öffentlich-rechtliche Social Media in Deutschland haben, muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal skeptisch. Ich bin zwar ein großer Anhänger der öffentlich-rechtlichen Medien, weiß aber auch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, gerade wenn es darum geht, junge Menschen zu erreichen, nicht gerade erfolgreich sind. Klammer auf, Ausnahme Funk dazu. Und ich habe große Angst davor, dass in Deutschland mit unserer allgemeinen staatlichen IT-Kompetenz etwas ganz Grauenvolles gebastelt wird, was am Schluss einfach nicht funktioniert und vor allem von den Leuten nicht angenommen wird. Also ich würde davor warnen zu glauben, wir könnten auf die Schnelle mal in Deutschland eine funktionierende Social-Media-Plattform, die allen unseren Bedürfnissen entspricht, kreieren. Viel wichtiger scheint mir, die bestehenden Plattformen stärker zu regulieren. Und da haben wir ja tatsächlich einige Ansätze in letzter Zeit gesehen.
Gut, dann EN und dann LD.
Ja, meine Frage hatten Sie in irgendeinem Hauptsatz auch schon halb mit angesprochen, aber sehen Sie auf der Plattform ein ähnliches Potenzial der Blasenbildung, wie man es zum Beispiel jetzt auch bei Telegram beobachten kann?
Ich würde vorschlagen, Frau Schäfer startet wieder, auch wenn Herr Schwäger wahrscheinlich für Blasenbildung der Experte ist aus der Forschungssicht, aber gut.
Ja, ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Also es ist ja und nein. Denn also man hat natürlich seine Kontakte und es werden ja auch vor allem Talks angezeigt von den eigenen Kontakten und anderen nicht. Deswegen ist natürlich so eine Blasenbildung da auch wieder angelegt, auf jeden Fall. Man kann aber zum Beispiel auch so eine randomisierte Suche machen und einfach mal gucken, was sonst noch so da ist. Also diese Funktion gibt es auch. Ich glaube aber, dass sie nicht so häufig genutzt wird. Was ich aber spannend fand zum Beispiel, war, dass ich tatsächlich mal auch in Talks von einer anderen Jugendorganisation reingesneakt habe, deren Diskurse ich sonst auch gar nicht so mitverfolge oder bei Twitter halt immer so, also gerade wenn man jetzt auf konservativere Jugendorganisationen blickt, eher so als schützengrabenartige Stimmung. Die einen sind Team A, die anderen sind Team B und man versucht sozusagen in möglichst kurzen Zeichen was möglichst Likebares dann zu twittern, um die anderen irgendwie zu kritisieren. Diese Dynamik habe ich bei Twitter zum Beispiel noch nie gemocht und die gibt es bei Clubhouse in der Art zum Beispiel gar nicht, weil es nicht auf Likes ankommt und weil durch die Sprache ganz andere Nuancen auch möglich sind in der Kommunikation. Und das fand ich zum Beispiel mal interessant, einfach die Perspektive auf bestimmte Themen, wie etwa Nord Stream 2 oder so von aus der Perspektive der Jungen Union mal zu hören und einfach mal einen Diskurs mitzubekommen, den man jetzt gerade im Lockdown natürlich überhaupt nicht so mitverfolgen kann oder eben nur dann über die öffentliche Kommunikation, die sonst halt in der Öffentlichkeitsarbeit stattfindet. Und deswegen finde ich, es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, kann man sagen. Es ist, ermöglicht sowohl nochmal tiefer in Diskurse von anderen Protagonisten mit reinzuschnuppern, aber eben auch trotzdem wieder, dass man sich hauptsächlich mit den Leuten beschäftigt, die man sowieso in der Timeline schon hat bei anderen sozialen Medien.
Herr Schwäger?
Ja, ich muss ja erstmal vorwegschicken nochmal, ich kenne die Plattform nicht von innen, aber ich kann da ganz grundsätzlich antworten. Wir wissen aus der Online-Forschung erstmal im Augenblick, was Filterblasen betrifft, dass wir nichts wissen. Der Forschungsstand ist sehr uneinheitlich. Wir finden Studien, die zeigen, dass Leute, die online unterwegs sind und in Social Media unterwegs sind, eher mehr Kontakte mit anderen Menschen, die andere Meinungen haben, als sie selber bekommen. Und wir finden, dass andere Menschen genau in diese Filterblasen reingeraten. Das ist auch durchaus logisch, denn es hängt erstmal vom individuellen Verhalten jedes Menschen ab, was da passiert im Netz, egal auf welcher Plattform. Wenn ich also ein Mensch bin, der mit einer großen Offenheit gegenüber anderen Perspektiven, Themen, und so weiter ins Netz geht und sich dort umtut, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in Social Media eben genau diese Vielfalt finde, die mich ja auch interessiert. Wenn ich jetzt aber eher ein engstirniger Mensch bin und ja andere Perspektiven gar nicht unbedingt hören möchte, dann komme ich in diese Filterblase rein. Insofern passt es auch. Und deswegen machen wir uns auch bei dieser ganzen Forschungsrichtung zu Filterblasen und Echokammern, ist es immer zu naiv zu sagen, eine Plattform führt in die Filterblase oder in die Echokammer. Das ist keine Ja-Nein-Frage, sondern es ist individuell unterschiedlich. Die Frage ist dann eher, wie viele Menschen werden unter welchen Bedingungen eher in eine Filterblase oder eher in so ein breiteres, weiteres, vielfältigeres Netzwerk reingeraten. Und da stellen wir wiederum auch fest, es hängt natürlich auch vom Meinungsmilieu, vom Weltbildmilieu ab. Und es passt natürlich, dass bestimmte Weltbildmilieus wie AfD-Anhänger natürlich dort eher in so eine tendenzielle Filterblase reingeraten, wenn die auch nie hundertprozentig dicht ist, nicht beim schlimmsten AfD-Anhänger. Also glauben, die kriegen da überhaupt nichts anderes mit als ihre AfD-Inhalte, ist auch Quatsch. So abgeschlossen sind diese Filterblasen nicht. Das ist de facto nur eine Metapher dafür, dass Menschen, die ohnehin die Neigung haben, sich eher mit Leuten zu umgeben, die ihre gleiche oder eine ähnliche Meinung haben und sich mit Themen zu beschäftigen, die sie persönlich interessieren, dass das im Netz eben noch stärker passieren kann. Aber wie gesagt, es ist höchst unterschiedlich. Und insofern denke ich mal, dass eben auf Plattformen wie dieser neuen, wo eben neue Leute unterwegs sind, man eher eine gewisse Vielfalt hat. Aber das kann sich auch wieder schnell ändern und ist, wie gesagt, individuell unterschiedlich.
Dann LD.
Ja, Sie erwähnten die Präsenz der konventionellen Kommunikationskanäle in Form von Pressekonferenzen in Ihrem Wahlkampf, negierten in diesem Sinne aber nicht die Nutzung von sozialen Medien. Daher frage ich mich, ob man eine Intensivierung der dezidierten Instrumentalisierung und Integration von Clubhouse als direkte Kommunikationsquelle zu den Wählern in Ihrem Wahlkampf erwarten kann oder ob eher andere soziale Medien in diesem Prozess polarisieren werden.
Ja, ich denke mal, das ging an mich. Genau, also wir haben bisher kein Konzept, wie Clubhouse in den Wahlkampf integriert wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob das andere Parteien haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich auch bisher vor allem die Talks eher so ein bisschen selbstreferenzieller waren. Also ich habe so den Eindruck, da treffen sich diejenigen, die sich sonst im politischen Berlin bei Podiumsdiskussionen oder so etwas treffen würden, dann auch nochmal in dieser App, weil das eben gerade in der Pandemie fehlt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich eher auch weiter in der Kommunikation bei Instagram oder Facebook oder Twitter Kontakt mit Menschen, die sich irgendwie für politische Inhalte interessieren oder uns auch nochmal Anregungen mitgeben wollen. Und ich denke mal fast, dass das wahrscheinlich auch weiterhin der Fall sein wird. Aber wie gesagt, ich bin da auch keine Hellseherin und fände ich auch mal spannend, was eure Perspektive darauf ist, ob das für euch interessant ist, weil man ja also sozusagen so eine relativ spontane Möglichkeit der Interaktion hat. Das ist ja durchaus ein Vorteil dieser App. Oder ob ihr sagt, naja, sonst kann man halt auch einfach mal eine Direct Message bei Instagram verschicken und im Zweifel reicht das auch aus und dann braucht man irgendwie nicht noch die 100. App zusätzlich. Das ist tatsächlich auch ganz spannend, einfach auch nochmal andere Einschätzungen zu hören, weil ich glaube, das wird sich einfach auch nochmal in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen, was da so auch gewünscht ist von der Community.
Da würde ich die Frage gleich mal zurückgeben an alle. Aber vielleicht kurz vorab noch, lesen Sie denn Ihre Direct Messages selber, Frau Schäfer?
Ja, ich lese alles selber bei allen sozialen Medien. Und deswegen ist es für mich tatsächlich auch immer ein total interessantes Feedback. Ich finde es auch immer total schön, so direkt mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die zum Beispiel gerade selber das Gefühl haben, boah, ich möchte eigentlich auch irgendwie politisch was tun. Ich war beispielsweise letztes Jahr im Lager Moria, habe da mir die Situation nach dem Brand angeschaut und habe ganz, ganz viele auch persönliche Nachrichten von Leuten bekommen, die was tun wollten, was spenden wollten. Die konnte ich dann direkt zu den Spendenmöglichkeiten dirigieren, die ich mir da selber angeguckt habe, wo ich dann auch sagen konnte, also ich kann euch garantieren, da kommen die Sachen an. Ich habe gesehen, wie das da verteilt wird etc. Und das zum Beispiel sind schon so coole Beispiele, wo man merkt, da haben beide Seiten was von und das macht einfach den politischen Diskurs direkter und besser. Und am Ende hat man ja auch den Anspruch, irgendwie nicht in sozusagen so einen luftleeren Raum hinein zu sprechen, sondern einfach auch zu wissen, was Menschen bewegt, die sich dafür interessieren, welche Haltung die Grünen zu bestimmten Themen haben oder vielleicht auch nochmal sagen, ihr müsst hier aber nochmal mehr machen, da habe ich jetzt zu wenig gehört. Das ist einfach ein interessantes und spannendes Feedback und deswegen finde ich es immer auch wichtig oder cool, wenn Politikerinnen und Politiker diese Social-Media-Nutzung nicht so auslagern, sondern das auch wirklich selber betreuen, weil sie dann auch den besten Überblick bekommen und deswegen mache ich es auch selber so.
Das ist ja sehr lobenswert. Mein Gefühl ist bei sehr vielen, dass das ausgelagert ist. Und das müssen nicht nur Politiker sein, das können auch andere Persönlichkeiten sein, wo man dann erstmal in irgendeiner Pressestelle landet und das leider nicht immer so ankommt. Aber ich würde die Frage mal zurückgeben. Also Frau Schäfer hat ja gefragt, wie seht ihr das? Würdet ihr das quasi euch wünschen, dass man direkter über solche Kanäle, muss ja jetzt nicht Clubhouse sein, kann ja auch ein anderes Instrument sein, quasi demokratischer herantreten kann an die Politiker oder welche anderen Vorschläge hättet ihr dafür vielleicht? Das LD beginnt, war mir schon fast klar. Los, LD.
Ja, also ich finde, es ist halt ein super einfacher Weg, auch ortsunabhängig zu sein und politisch zu partizipieren. Also nicht im direkten Sinne politisch zu partizipieren, sondern vielmehr im indirekten Sinne. Und zwar um mit Vertretern der jeweiligen Parteien, der Jugendorganisationen, whatever, einfach ins Gespräch zu kommen, um eben ja diese Interaktion, ja, dass man eben diese Interaktion hat. Dass man in der Lage ist, sich wirklich um ja, die handfesten Thesen zu streiten, um mit diesen Vertretern, um eben politische Themen, um den politischen Diskurs der jeweiligen Parteien dezidiert und im Einzelfall zu sprechen. Und ich denke, daher ist das eine extrem gute Möglichkeit. Und sollte diese Exklusivität über die Einladungen jetzt nach und nach abgebaut werden, sollte diese Barriere verschwinden, denke ich, ist das auch eine extrem solide Möglichkeit, um vor allem an junge Wähler heranzutreten, um eben diese Interdependenzen zwischen dem zwischen der Jungwählerschaft und der renommierten Partei aufzubauen.
IF und AHA.
Also ich bin da ähnlicher Meinung und ich wäre auf jeden Fall dafür, dass man diese Möglichkeit bietet, da es für mich auch einfach persönlicher ist, diesen direkten Austausch zu haben. Und man es halt auch einfach ansprechender gestalten kann, meiner Meinung nach. Man kann einfach über viele Dinge dann diskutieren. Und ich wäre auch dafür, dass man das auf andere Social-Media-Kanäle sozusagen integriert, das einfach eine gute Möglichkeit bietet, mit auch jungen Wählern und allgemein eine breite Menge sozusagen zu erreichen mit diesen Themen und dadurch auch einen guten und persönlichen direkten Austausch schafft.
Aha.
Dem kann ich auch nur zustimmen. Ich finde nur, dass man auch bedenken sollte, wie man den Spagat zwischen traditionellen Medien und modernen Medien, also Social Media, schafft. Da es ja doch Differenzen zwischen beiden Formen gibt. Und gerade dadurch ein Konflikt zwischen den alten und neuen Medien entstehen könnte.
Gut, dann LZ und JS. Da würde ich die Frage mal an Herrn Schweiger noch zurückgeben.
Ich finde es auch eine gute Möglichkeit und würde auch sagen, dass das ziemlich förderlich wäre, vor allem für die junge Wählerschaft, wie LD schon angesprochen hat. Aber Herr Schweiger, wie betrachten Sie das denn aus der wissenschaftlichen Sicht?
Ich würde noch ganz kurz JS dazwischen schieben, dann kann Herr Schweiger sich schon mal genau überlegen, was er sagt, damit das genau passt.
Ich würde mich erstmal dem Gesagten weitestgehend anschließen. Ich denke auch, dass die sozialen Medien eine gute Möglichkeit sind, gerade junge Wähler anzusprechen. Aber man muss einfach auch mit einberechnen, dass viele junge Leute sich noch nicht so differenziert mit Sachen auseinandersetzen können. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Ich schließe mich da selber mit ein. Wenn dann diese Leute online in gewisse Filterblasen geraten oder jetzt vielleicht an an Gruppen geraten, die für sie nicht so gut sind und die abseits des demokratischen Diskurses stehen, dann kann es eben auch sehr schnell gefährlich werden für diese, egal ob jetzt jung oder alt, aber eben hauptsächlich junge Leute.
Ja, Herr Schweiger, wie sehen Sie das?
Okay, erstmal muss ich meiner Vorrednerin widersprechen, auch ältere Leute verzapfen Unsinn und sind sehr undifferenziert in ihren Diskussionen online. Das ist, betrifft alle Altersgruppen gleichermaßen. Die Frage an mich, die war, ich glaube, die Kollegin hat schon so eine Idee, dass es eigentlich schwierig sein muss. Es ist eine Frage der Kapazitäten. Und es ist natürlich jetzt schön zu sagen, ja, wir wollen jetzt den Dialog zwischen allen Politikerinnen und Politikern und allen Bürgerinnen und Bürgern herstellen. Aber wir müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, wir sind in Deutschland 82 Millionen Menschen. Davon interessieren sich nicht alle für Politik. Ist klar, es bleiben aber trotzdem noch ein paar Millionen übrig, die mitreden wollen. Das hat noch nie funktioniert. Und darum haben wir etwas etabliert oder hat sich etwas etabliert, was man so schön wissenschaftlich Diskursarena nennt, wo Sprecher Interessen bündeln und miteinander diskutieren. Und diese Sprecher, die Interessen bündeln, sind zum Beispiel Parteien, sind Interessensvertretungen, Verbände und so weiter. Und die diskutieren in der Öffentlichkeit, klassischerweise in den Massenmedien, miteinander. Und die Bürgerinnen und Bürger hören und schauen als Publikum zu. Das ist so die alte Medienwelt. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, das hat schon seinen Grund, warum sich das so etabliert hat, weil halt einfach nicht jeder mitreden kann aufgrund der Kapazitäten. Und wenn Frau Schäfer sagt, dass sie wirklich alle Nachrichten liest und beantwortet, dann freut mich das einerseits. Andererseits habe ich aber auch so das Bild von manchen Politikerinnen und Politikern vor Augen, wo ich auch schon auf dem Podium saß und die sitzen auf dem Podium und glotzen in ihr Handy, weil sie währenddessen schon ihre Social Media klären und regeln müssen und dann ist das Gespräch beendet, dann hängen sie wieder an ihrem Handy. Und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Herangehensweise ist. Also man muss sich einfach klar machen, wenn mal extrem viel Feedback aus der Bevölkerung kommt, dann kann man das nie und nimmer alles beantworten und tiefgehend diskutieren. Das ist einfach unmöglich. Wir haben übrigens die gleiche Vorstellung in der PR, also jetzt in der klassischen Unternehmenskommunikation, wo man auch sagt, ja, wir können jetzt plötzlich mit allen Anspruchsgruppen in direkten Austausch treten, aber es ist immer eine Frage der Kapazitäten. Und deswegen sehen wir dann auch, wir haben einige Studien gemacht, schon vor 10 Jahren, wo wir geschaut haben, wie reflexiv oder diskursfreudig sind eigentlich politische Akteure auf Facebook damals. Und wir haben festgestellt, in der Regel antworten die nicht auf irgendwelche Kommentare ihrer Fans. Dann ist das nicht Nachlässigkeit, sondern es ist in der Regel eine Frage der Kapazitäten. Und da muss man halt seinen Weg dazwischen finden. Und deswegen ist ja auch Twitter bei politischen Akteuren so beliebt, weil man da halt doch eher so, naja, wie hieß es gerade so schön, im politischen Berlin sehr stark bleibt und mit den anderen Elite-Akteuren rumdiskutiert, öffentlich. Das hat auch seine Berechtigung, aber es ist einfach was anderes, als mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, die ja in der Regel kaum auf Twitter sind in Deutschland.
Ich glaube, JS wollte reagieren.
Ja, ich wollte nur kurz klarstellen, ich meine nicht, dass nur junge Leute davon betroffen sind, in diese Filterblasen reinzugeraten oder sich von jetzt Verschwörungstheorien oder sonst was, dass sie dafür anfällig sind. Aber dass es eben bei jüngeren Leuten eine größere Gefahr gibt, dass sie tendenziell anfällig sind, auch weil sie einfach noch nicht gelernt haben, sich differenziert mit allem auseinanderzusetzen, was ihnen entgegenkommt, dass das bei alten Leuten auch der Fall ist. Da muss man ja nur aktuell auf die Straßen gucken, bei den Corona-Demos, da sieht man das ja. Aber trotzdem besteht aus meiner Sicht bei jüngeren Leuten eine etwas größere Gefahr.
Gut.
Ja, ich weiß jetzt nicht, warum Sie sich da distanzieren müssen. Ich wollte Ihnen eigentlich nur recht geben und wollte nur sagen, es sind nicht nur die Jungen ein Problem, sondern alle Altersgruppen. War nur lieb gemeint eigentlich.
Gut, das lieb gemeint, das nehmen wir gerne mit. Ich würde dann gerne zur Abschlussfrage kommen, aufgrund der fortschreitenden Zeit. Wenn Sie beide, ich würde die Frage an Sie beide richten, wenn Sie quasi sich ein soziales Medium selber basteln könnten, das für Ihre Ansprüche und Ihren Bedürfnissen, die Sie gerade genannt haben, passend wäre, wie sähe dieses aus, wie würde es funktionieren und natürlich im Marketing-Sprech, wie würde es heißen? Vielleicht fangen wir ausnahmsweise mit Herrn Schweiger an und dann darf Frau Schäfer Ihr Traummedium uns vorstellen.
ich muss sagen, ich bin jetzt in einer Altersgruppe, ich finde eigentlich Facebook gar nicht so schlecht, wenn da nicht so unglaublich viel Schrott und Boshaftigkeit unterwegs wäre. Also Facebook mit einer etwas freundlicheren Community fände ich eigentlich von der Darstellung her ganz gut. Wie es heißt, ist mir wurscht.
Okay, gut. Frau Schäfer?
Also mir wäre zum einen erstmal wichtig, dass die Plattform kein Interesse daran hat, Geld mit meinen Daten zu machen und auch nicht ein Interesse daran hat, mich durch Manipulation längst möglich in der Timeline zu halten. Denn das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem, nicht Nachrichten zu beantworten, sondern diese Manipulation, die damit einhergeht. Und deswegen fände ich wichtig, dass wir das sozusagen öffentlich organisieren. Ich glaube auch, dass es in der Zukunft so kommen wird, wenn wir uns nochmal wirklich überlegen, wie wir eigentlich miteinander diesen urdemokratischen Austausch tatsächlich auch digital ermöglichen wollen. Und zum Zweiten fände ich cool, wenn es so eine Petitionsfunktion hätte. Das heißt, jemand startet eine Initiative und die kann dann sozusagen unterstützt werden und direkt von dieser Plattform an die Regierenden sozusagen übergeben werden, hochgerankt werden und dann wieder neue Diskussionen anstoßen und vielleicht auch schon ganz konkrete Initiativen ausarbeiten, die die Menschen dann quasi demokratisch nach oben geben können. Das fände ich zum Beispiel eine spannende, innovative Sache.
Haben Sie noch einen Namen für uns?
Oh Gott, ich bin immer, das ist gar nicht meine Stärke, irgendwelche kreativen Namen für etwas. Vielleicht sowas wie Disco und Diskurs.
Disco und Diskurs. Wobei, das heißt heute Clubs, aber egal. Gut, spielt keine Rolle. Ja, herzlichen Dank, Frau Schäfer. Herzlichen Dank, Herr Schweiger, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und kurz mit uns in die sozialen Medien und speziell Clubhouse eingetaucht sind. Und vielleicht finden wir Zeit, an anderer Stelle uns wieder zu treffen. Ich glaube, was so Kommunikation betrifft, Herr Schweiger, da werden wir noch andere Bereiche finden, wo wir wieder zusammenkommen. Und Frau Schäfer, es ist ja bald Bundestagswahl. Vielleicht haben wir ja mal Möglichkeiten, da in spezielle Bereiche zu schauen. Auf alle Fälle, herzlichen Dank an Sie beide. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Und lass uns übergehen zum zweiten Schwerpunktthema neben Umwelt, was wir uns anschauen wollten in diesem Monat. Und das waren so Geschehnisse, die sich an der Börse vorgetragen haben, wo es so ein paar Menschen gab, wie manche dachten, die das ganze System in den Umsturz bringen wollten. Das Gespräch geht Richtung GameStop. Und AHA wird uns dort einmal einführen und uns dann in die Diskussion bringen.
Nun ja, danke schön für das Wort. Ja, also GameStop, das haben ja sicher einige mitbekommen. Bei GameStop handelt es sich um eine Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, deren Aktie im vergangenen Monat in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum in die Höhe geschnellt ist. Und zum Hintergrund lässt sich zunächst sagen, dass die Aktie noch vor einem Jahr, also im April 2020, bei einem Tiefstand von knapp 2 US-Dollar lag. Und erst im Sommer 2020 auf knapp 19 US-Dollar steigen konnte, nachdem Investoren vermehrt Aktien kauften. Das geschah, nachdem Investoren beziehungsweise auch Privatanleger vom Investment des Reddit-Users Deep Fucking Value mitbekommen hatten, der sein Investment auf dem Subreddit Wall Street Bets postete. Sie begannen sich Strategien gegen etablierte Börsenhändler auszudenken und sprachen sich auf Reddit gegen diese ab. Daraufhin, beziehungsweise eigentlich zeitgleich, wetteten Hedgefonds gegen die dauerhafte Erholung von GameStop. Sie spekulierten also darauf, dass der Wert der Aktie sinken würde und betrieben Short-Selling. Sie liehen sich also die GameStop-Aktien, um sie zu einem späteren Zeitpunkt günstig wieder einzukaufen, nachdem sie sie zu dem Preis verkauft hatten, zu dem damaligen Wert. Das Problem dabei war jedoch, dass die GameStop-Aktie von den Hedgefonds overshortet wurde, also dass mehr Aktien geshortet wurden, als eigentlich Aktien von GameStop im Umlauf waren. Und zeitgleich die Reddit-User die Short-Positionen der Hedgefonds bemerkt hatten und sich auf Reddit unter anderem verabredeten, um Aktien und Optionen zu kaufen, den Kurs durch die verstärkte Nachfrage in Höhe zu treiben.
Ihr Ziel war es, unter anderem den Hedgefonds das Geschäft zu verderben. Es waren allerdings auch vielfältige Motive dabei. Und dadurch stieg der Kurs dann schließlich insgesamt auf fast 350 US-Dollar, was wiederum dazu führte, dass sehr, sehr viele Hedgefonds hohe Verluste einfahren mussten, darunter ein namenhafter Hedgefonds, und zwar Melvin Capital, der insgesamt über 6 Milliarden Euro Verluste einfahren musste. Und innerhalb einer kurzen Zeit sank dann auch der Aktienwert wieder, da viele Anleger ihre Anteile verkauften. Also konnten einige Anleger natürlich erhebliche Gewinne machen, zum Beispiel Michael Burry, der auch während der Finanzkrise 2008 bereits profitieren konnte, vielleicht ist der Name auch einigen ein Begriff. Nun gibt es folgende Kritiken, nicht nur an den Hedgefonds, dass sie schwache Firmen ausbeuten würden, sondern auch an den Kleinanlegern, die laut Kritikern durch pure Willenskraft und aus Frust den natürlichen Marktpreis der GameStop-Aktie, aber auch anderer Aktien gesteigert hätten. Und auch die Rolle von Broker-Apps und Neobrokern wie zum Beispiel Robinhood oder Trade Republic wird hinterfragt bzw. als problematisch gesehen, da sie zwischenzeitlich einen Handel mit GameStop-Aktien stoppten und die Möglichkeit zum Kauf dieser Wertpapiere dadurch ausgeschlossen war. Man konnte seine GameStop-Aktienanteile lediglich noch verkaufen als Anleger. Und als Folge ergibt sich daraus, dass die Börse tatsächlich nicht repräsentativ ist, anders als es viele häufig behaupten, und dass die finanzielle Lage der gesamten Bevölkerung an der Wall Street nicht wiedergespiegelt werden würde. Und daraus ergibt sich für uns die Frage, ob das gesamte Kapitalmarktsystem, so wie wir es kennen, sich in Gefahr ist, beziehungsweise man könnte es eigentlich fast größer fassen, ob sich der gesamte Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, nach diesen und anderen vorherigen Kurskapriolen während der Finanzkrise 2008 in Gefahr befindet. Und da freue ich mich auf die Diskussion und bin gespannt dazu, wie ihr das seht und Hans, wie du das siehst.
Vielleicht fängt LD an, damit wir unsere Reihe einhalten. Ich denke mal, das ist ja auch sein Thema. Und dann kann JS, ja, naja, das ist doch dein Thema, dann kann JS ergänzen. Dann gehen wir einfach durch.
Okay. Also erstmal sehe ich eine extreme Gefahr da drin in dieser potenziellen Marktmanipulation durch die Neobroker. Daher wird eben dieser ganz normale, typische Zyklus des Marktes anthropogen unterbrochen. Das heißt, durch das Einwirken von Menschen beziehungsweise von eben den Neobrokern, dass sie eben diesen Handel untersagt haben. Aber das gesamte System des Kapitalismus sehe ich dennoch darin nicht in Gefahr. Also der Kapitalismus beziehungsweise die liberale Marktwirtschaft, die ja darunter fällt, ist der Grund dafür, ist die Kondition dafür, dass wir heute in dem Wohlstand leben, in dem wir uns momentan befinden. Das heißt, dass wir eben in der Lage sind, transnational Produkte einzukaufen, auf Produkte zuzugreifen, die aus anderen Kontinenten stammen, um eben unseren Konsum zu befriedigen, der sich weltweit homogenisiert. Das heißt, wir brauchen diesen Kapitalismus meiner Meinung nach auch. Ohne diesen Kapitalismus beziehungsweise einen Protektionismus wäre eher schädlich im heutigen State of Being, I don't know. Also im heutigen Stand würde Protektionismus meiner Meinung nach eher schaden. Dementsprechend denke ich nicht, dass der gesamte Kapitalmarkt beziehungsweise die gesamte kapitalistische Marktwirtschaft auf dem Spiel steht beziehungsweise in Gefahr ist. Dennoch, also somit würde ich Alice oder der These Alice widersprechen. Von AHA meine ich natürlich.
JS.
Also ich muss LD bei manchen Punkten zustimmen. Ich finde auch die Marktmanipulation extrem bedenklich. Jetzt bin ich keine große Freundin des Kapitalismus. Dann wäre ich auch in die falsche Partei eingetreten. Von daher muss ich LD widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus notwendig ist, dass wir zwingend im Kapitalismus leben müssen. Und man kann ja auch in Deutschland in den letzten Jahren die Entwicklung feststellen, dass immer mehr Leute mit dem Kapitalismus eben nicht mehr die positiven Dinge assoziieren, sondern eher negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und von daher bin ich auch der Meinung, dass der Kapitalismus dadurch nicht gefährdet ist, was aber nicht heißt, dass der Kapitalismus in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt alternativlos ist, meiner Meinung nach.
Eldi, du willst direkt hier?
Ja, dann geh doch mal bitte direkt auf deine möglichen Alternativen ein. Also wo siehst du denn Chancen anderer Wirtschaftssysteme, vor allem im Kontrast zu den in ja, Kapitalismus sehr stark etablierten Chancen und Leistungsgerechtigkeiten?
Also Leistungsgerechtigkeit finde ich es schon mal nicht gegeben, Kapitalismus. Ich finde immer das Konzept demokratischer Sozialismus ist also mein präferiertes System, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich einfach finde, dass in Deutschland als Beispiel in den letzten Jahren wir immer mehr Leute in Niedriglohnsektionen haben, dass vor allem im Kapitalismus die Reichen profitieren und die Armen immer ärmer werden. Und von daher, ich sage nicht, dass ich den Kapitalismus grundsätzlich verurteile und grundsätzlich alles schlecht finde. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass der Kapitalismus uns in den letzten Jahren wirklich viele gute Dinge gebracht hat. Tolle Innovationen. Und es gibt wirklich sehr viele positive Seiten. Aber ich finde schon, dass man Alternativen diskutieren kann und muss. Und dass für mich die negativen Seiten teilweise überwiegen.
Aber inwiefern ist denn die Leistungsgerechtigkeit beispielsweise hier in Deutschland nicht gegeben, deiner Meinung nach? Also wir gehen ja alle, beziehungsweise Chancengerechtigkeit, wir gehen ja alle zur Schule, wir sind alle am Lernen. Jeder ist individuell für seinen Erfolg verantwortlich, ja. Jetzt könntest du mit den sozialen Disparitäten, mit der Bildungsungleichheit innerhalb Deutschlands argumentieren. Aber das ist ja bedingt durch die Sozialpolitik Deutschlands und nicht durch die objektive Einstellung beziehungsweise die objektive Funktionalität des Kapitalismus.
Aber der Kapitalismus fördert das ja. Also erstmal, dass es in Deutschland Chancengleichheit gibt, das ist ja absurd, das hast du ja auch selber gerade angesprochen. Aber ich finde schon, dass der Kapitalismus eben das fördert, dass man eben nicht, dass es keine Chancengleichheit gibt. Es hat nicht jeder Mensch in Deutschland die gleichen Chancen. Und wenn man jetzt speziell sich mit dem Wirtschaftsmarkt beschäftigt, ist ja auch genau das in den USA passiert. Es wurden am Ende die Hedgefonds geschützt. Man hat eben verboten, dass die Aktien noch gekauft werden müssen, um eben zu verhindern, dass der Aktienkurs noch weiter steigt, und hat nur noch einen Verkauf erlaubt, was eben am Ende nur dazu führt, dass der Aktienkurs wieder sinkt. Und somit hat man dort sich gegen die kleinen Leute in Anführungszeichen entschieden, hat eben die großen Player der Wirtschaft geschützt. Und das, finde ich, ist ein Merkmal des Kapitalismus, was ich jetzt persönlich nicht so gut finde.
Hey, die Darf ich kurz da reingehen? Ja, okay, mach.
Ja, und zwar ist der Punkt durchaus legitim. Ich weiß nun nicht, auf welchem Stand du da bist und ihr alle seid, die US-Börsenaufsicht hat, aber genau auf diesen Vorwurf reagiert. Also es wurden zum Beispiel in Texas gerade deswegen Rechtsverfahren eingeleitet, und da herrscht auch eine große Einigkeit zwischen den US-Politikern. Also sowohl Ocasio-Cortez als auch Ted Cruz stellen sich da auf die Seite der Kleinanleger und unterstützen deren Position und deren Kritik an den Neobrokern. Und diese Vorwürfe werden zurzeit untersucht. Also es ist nicht so, dass gar nichts gemacht wird.
Ja, anschließend zu AHA ist eben nicht der Staat beziehungsweise nicht das wirtschaftliche System in den USA an dem Versagen schuld, sondern wie AHA bereits erwähnte, die Marktmanipulation zwischen den Neobrokern, die man eben staatlich schlecht regulieren bzw. kontrollieren kann, und eben den großen Hedgefonds, die ja möglicherweise ein wenig Geld den Neobrokern zugeschoben haben. Das größere Problem sehe ich dabei dennoch in der Art der Legitimationsweise, wie diese Neobroker sich legitimieren wollten, den Handel einzuschränken, und zwar unter dem Argument, unter der Prämisse, dass man die Kleinanleger schützen wolle, eben diese hoch volatilen Kapitalmarkt beziehungsweise diese Derivate, diese spekulativen Derivate nicht zu kaufen. Und in dem Sinne sehe ich da keine Nicht-Funktionalität der Marktwirtschaft, sondern vielmehr eben diese private Marktmanipulation als Problem an. Und die fehlenden Kontrollinstanzen innerhalb der USA. Also in Deutschland haben wir ja die BaFin, und wie wir gesehen haben, die BaFin hat ja bereits im Fall Wirecard mächtig versagt. Dementsprechend finde ich, sollte man eher solche Kontrollinstanzen ja reformieren, überarbeiten, ausbauen, um eben die Funktionsprinzipien der kapitalistischen Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten, beziehungsweise um diese besser zu regulieren und besser umzusetzen. Das heißt, ich sehe nicht das Problem in der Theorie, hinterm Kapitalismus, sondern in der praktischen Umsetzung, die man meiner Meinung nach deutlich effizienter und besser gestalten kann.
JS, ich glaube, du willst nochmal reagieren, oder?
Also erstmal ja, aha, das weiß ich auch. Das habe ich auch gesehen, die Reaktion von Ted Cruz. Wenn Ted Cruz und AOC übereinstimmen, dann ist wirklich ist eine schlimme Stunde erreicht. Ich glaube, wir diskutieren da gerade auf zwei verschiedenen Ebenen, ob man jetzt unbedingt den Kapitalismus dafür verantwortlich machen muss, für das, was da passiert ist. Das war gar nicht mein Punkt. Mein Punkt war viel eher die ganz generelle Systemfrage, ob der Kapitalismus das System ist, mit dem man in Deutschland oder weltweit noch leben kann. Ob das heute noch ein zeitgemäßes System ist oder ob das nicht einfach reaktionäre Ziele verfolgt, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Das war vielmehr mein Punkt. Und dass die Marktmanipulation und so, da stimmen wir ja überein, dass das überhaupt nicht geht. Und auch mit den mehr Kontrollinstanzen und die BaFin muss auch mit Sicherheit überarbeitet werden. Da stimme ich dir überall komplett zu.
Ja, um da mal den Präzedenzfall in unserer Retrospektive der Geschichte Deutschlands zu ziehen, hatten wir ja eben den Kontrast zwischen sozialer Marktwirtschaft und sozialistischem Zentralismus. Und ich meine, man hat ja gesehen, auf welchem entwicklungstechnischen sozialen Stand beide bipolaren Seiten Deutschlands nach Mauerfall standen. Und dieser Präzedenzfall würde mir in dem Fall ausreichen, um eben die Überlegenheit der sozialen, der kapitalistischen Marktwirtschaft zu untermauern.
Ja, die DDR-Keule kriegt man als User oft zu hören. Das, was in der DDR passiert ist, entspricht nicht meiner Vorstellung von Sozialismus. Deshalb habe ich auch ganz, ganz bewusst gesagt, demokratischer Sozialismus. Die DDR war zum einen kein Rechtsstaat und zum anderen war es kein demokratischer Staat, auch wenn Demokratie im Namen war. Nur weil Demokratie draufsteht, ist nicht Demokratie drin. Und ich finde es einfach sehr schade, das merkt man jetzt auch bei dir. Man kann gegen den Sozialismus sein, da gibt es auch gute Argumente für, wie gesagt, aber immer direkt mit DDR anzukommen, wenn das offensichtlich nicht das ist, was heute die meisten, die sich als Sozialisten bezeichnen, unter Sozialismus verstehen, finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht ernsthaft diskutieren möchte.
Dann definier mal bitte deine Position bzw. deinen Standort, den du vertrittst bezüglich des Sozialismus. Also definier mal deine Vorstellung des Marktes, des demokratischen Marktes, wie du ihn umsetzen würdest bzw. hinter welcher Ideologie du in dem Fall stehen würdest.
Das ist jetzt, okay, ich versuche es jetzt sehr kurz zu fassen. Die Grundidee des Sozialismus ist für mich erstmal, dass Chancengleichheit gibt, dass nicht immer nur die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Das ist über verschiedene Wege zu erreichen. Und für mich ist es einfach so, dass ich schon finde, dass der Staat mehr in die Wirtschaft eingreifen sollte an einigen Stellen, dass es eine natürliche Monopolbildung natürlich trotzdem geben wird, aber dass der Mensch nicht Kapital auf dem Arbeitsmarkt sein darf. Wir brauchen mehr demokratische Beteiligung in der Wirtschaft. Das heißt, die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, müssen auch wirklich davon profitieren. Sie müssen an dem Unternehmen mehr teilhaben können. Es kann nicht sein, dass das alte Beispiel BMW, dass da die Eigentümer so viel mehr verdienen als die Angestellten. Das steht einfach nicht im Verhältnis zueinander. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was geleistet wird. Und das finde ich nicht okay. Und wenn man auch sich zum Beispiel den Pflegemarkt anguckt. Mittlerweile ist es so, dass in der Pflege Profit gemacht wird und dadurch sind eben auch die Bedingungen und die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte in den vergangenen Jahren immer, immer schlechter geworden. Und dann natürlich die klassischen sozialistischen Standpunkte, Umverteilung, Verstaatlichung. Das finde ich schon, dass es an manchen Stellen schon durchaus sinnvoll wäre. Wo genau das jetzt überall sinnvoll wäre, weiß ich nicht, da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, kann ich auch gerade ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Mir geht es nur auch vor allem um die allgemeine Diskussion, dass man nicht immer sofort sagt, Sozialismus scheiße, Kapitalismus ist unser System. Damit sind wir immer gut gefahren, was im Übrigen auch nicht stimmt. Man muss sich nur die aktuelle Lage in Deutschland angucken. Ich finde einfach, dass man da die Diskussion schon durchaus nochmal führen sollte.
Um nochmal Bezug auf die Umverteilung zu nehmen, bezüglich der Sozialversicherung besitzen wir ja nicht mehr das Kapitaldeckungsverfahren, das wurde ja bereits abgeschafft, sondern eben dieses Umlageverfahren. Und bezüglich des Eingreifens des Staates in die Wirtschaft, um die Monopolbildung zu verhindern, besitzen wir doch das Kartellamt, oder irre ich mich da? Also teilweise Punkte, Aspekte, die du aufgeführt hast, sind doch so in unserem System schon vorhanden. Und diese zentralistische Marktsteuerung meiner Meinung nach ist einfach teilweise, ich weiß, du möchtest die nicht in diesem radikalen Ausmaß umsetzen wie in der DDR, beziehungsweise wie in der Sowjetunion damals. Aber dennoch ich finde, dass der Markt in direkter Dependenz zum Konsumverhalten der Menschen steht und dass sich das auf dem Markt auch so widerspiegeln muss. Und meiner Meinung nach können Marktforschungsinstitute, staatliche Marktforschungsinstitute, das niemals so akkurat reflektieren wie der Markt, beziehungsweise wie der Markt in der kapitalistischen Marktwirtschaft, wodurch er oder in welcher er eben durch das Volk, durch die Bevölkerung direkt gesteuert wird.
Ich würde mal an der Stelle, bevor JS gerne nochmal reagieren kann, vielleicht mal noch zwei Beispiele bringen, die für mich interessant sind, mal zu bedenken. Also LD, du hast doch Wirecard verwiesen und hast gesagt, dass das ja quasi eine Entartung war und ja, da hätte die BaFin aufpassen müssen und so. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn man sagt, dass Wirecard keine Entartung ist, sondern die Regel? Die Regel, dass es Personen gibt, Unternehmen gibt, die Gelder am Fiskus vorbeiziehen. Es gibt entsprechende Steueroasen, die genutzt werden. Und da kannst du natürlich sagen, ja, das kann man alles kontrollieren. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, naja, das ist scheinbar die Regel, das ist normal. Das ist das gute Handeln, das gute Business, wie das in unserer Wirtschaft funktioniert. Also erstes Beispiel, zweites Beispiel, die aktuelle Impfdebatte. Also es gab ja durchaus die Diskussion, den entsprechenden Unternehmen, reden wir jetzt mal von BioNTech, die Lizenzen wegzunehmen und das anderen produzieren zu lassen, einfach in offener Lizenz. Und dann hat sich ja Peter Altmaier hingestellt, ich glaube Anne Will war es, aber ist auch egal, und hat gesagt, der Markt regelt das. Der Markt regelt es ja scheinbar nicht. Also würdest du da nicht sagen, dass es Punkte gibt, wo dieser Markt und dieser Glaube daran, dass der Markt alles regelt, nicht eher schon ad absurdum geführt wird und wir in der Praxis nicht eher genau diese Absurdität des Marktes erleben?
In der Praxis bezüglich der Impfstoffdosen muss ich aber dazu sagen, oder muss man dazu sagen, dass Wirecard initialerweise ungefähr 57 Euro pro Dosis gefordert hat, meiner Meinung nach. Also ich glaube ungefähr in dem Preisspektrum, also um die 50 Euro. Aber die Bundesregierung nur 17 Euro oder ja in dem Spektrum, ich lege mich jetzt hier nicht auf die genauen Zahlen fest, es war auf jeden Fall in den Spektren, nur zahlen wollte. Dementsprechend muss man sich meiner Meinung nach nicht wundern, wenn man eben ja die Preise des Marktes, des freien Marktes nicht anerkennt, sondern eben runterhandeln möchte, dass man eben ja dann sekundär behandelt wird, beziehungsweise eben nicht priorisiert wird in der Reihenfolge der Lieferketten etc.
Darum geht's, ich unterbreche, darum geht's aber nicht. In dem Fall geht's ja darum, man hat nicht genug Impfstoffe, man hat eine Firma, die entsprechend Produkt hergestellt hat und nun könnte man das in Lizenz von anderen produzieren lassen. Und es war ja die Frage, wer kann das gerade produzieren, wer hat die technischen Möglichkeiten?
So am Thema vorbeigeschliffen bin, aber BioNTech ist doch gerade dabei, neue Impfanlagen bzw. neue Produktionsstätten zu errichten und wenn man eben diese Lizenz jetzt zentralisieren würde, dann bräuchte es doch sicherlich ebenfalls eine äquivalent große Zeitspanne, um eben neue Produktionsstätten unter Bayer, unter BASF, whatever, zu errichten. Dementsprechend, die Kapazitäten von BioNTech werden doch gerade ausgebaut. Und BioNTech baut diese ja auch aus. Und wenn man jetzt eben diese Lizenz vergibt, zentralisiert, dann bräuchte es ja eine genauso große Zeitspanne, bis neue Kapazitäten aufgebaut sind.
Aber glauben wir nicht so daran, dass das alles automatisch passiert? Also klar, du hast völlig recht, BioNTech baut gerade ihre Produktionsstätten aus. Aber es wäre doch genauso gegangen, dass der Staat festlegt, Firma XYZ, ihr habt die technischen Möglichkeiten. Also offiziell sagt das Wirtschaftsministerium, sie wissen es natürlich nicht, wer wie produzieren kann. Aber dann wäre doch die Variante gewesen, sozusagen, hier ist die Lizenz, ihr produziert pflichtig so und so viel. Das schreit natürlich nach Sozialismus, das schreit nach Planwirtschaft, klar. Aber es ist doch eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, um auf die Situation zu reagieren. Und dieser Glaube an den Markt, dass der Markt das alles regelt, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ist ja die Frage, die ich an dich habe, weil du ja das sehr stark verteidigst, was ja auch okay ist.
Dann in dem Punkt könnte man Ihnen sogar zustimmen, aber meinen Sie nicht, dass es dann einfach nur die Kapitalflucht fördern würde? Also selbst wenn man jetzt das System hier zentralisieren würde, wenn man eben ja zentralistische Aspekte einbaut, würde das nicht einfach nur die Kapitalflucht, die Unternehmensflucht und eben diesen Braindrain fördern?
Wohin soll der Braindrain denn gehen?
Naja, beispielsweise nach Amerika, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, etc. Also, dass viele hochrangige Wissenschaftler ausgewandert sind, etc.
Eine Gefahr ist immer da, no risk, no fun. Also, ich will ja nur eine Gegenposition aufmachen. Also, man kann durchaus diese Argumentation folgen und könnte sagen, dann hätte man eben einen Markteingriff, der wäre sehr radikal, der würde glaube ich, durch unsere Wirtschaftsordnung auch sehr radikal ausgereizt, aber ermöglicht werden. Und man hätte dann eben eine Möglichkeit, auf diese Krisensituation zu reagieren. Aber das ist so ein Beispiel, wo man eben erkennt, dass dieser Allglaube an den Markt vielleicht nicht so greift. Also JS hat ja auch darauf verwiesen, dass wir in Deutschland eine auseinandergehende Ungleichheit im Bereich des Vermögens haben. Und man kann ja da auch immer an diesen alten Satz glauben, ja, das ist ja alles mal erwirtschaftet worden und dann ist es halt weitergegeben worden über Generation an Generation. Ja, und wir haben trotzdem keine Vermögenssteuer, wir haben trotzdem keine Variante, wo man das umverteilt. Und wenn man diese Diskussion bringt, und guckt euch die SPD an, also Olaf Scholz will das Wort Vermögenssteuer nicht in den Mund nehmen, als SPD-Kanzlerkandidat. Da fragt man sich dann schon, also ist dieser Glaube, an, dass der Markt das alles umverteilt, die Invisible Hand da magischerweise alles irgendwo hinbewegt, so groß, dass man so eine Diskussion gar nicht aufnimmt? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt stelle und die in diesem ganzen GameStop Diskussion, die jetzt was Debakel genannt, ja vielleicht nochmal irgendwo mit aufgefacht wäre. Aber Hans, du hattest dich dazu gemeldet. Bitte.
Ja, ich möchte mal die Frage stellen, wer ist der Marktverteidiger L, ne? Der große Freund des kapitalistischen
LD,
Marktes.
Ja, LD.
LD, ja. Du weißt, was Piloten- und Pyramidenspiele sind und Kettenbriefe, richtig?
In dem Fall nicht, nein.
Okay. Pilotenspiele ist eine Form von unternehmerischer Initiative. Da sagt einer, der das erfindet, er sagt, jeder, der mir 50 Euro gibt, ich brauche drei Leute, die mir 50 Euro geben, erhält von mir das Recht, drei weitere anzuwerben. Und diese drei weiteren bekommen das Recht wiederum drei weitere und alle neu angeworbenen müssen 50 Euro zahlen an denjenigen, der da an der Spitze steht. Und der große Reiz besteht darin, dass Menschen, die mit ihren 50 Euro unten einsteigen und dann genügend weitere Mitbewerber finden, dann, wenn sie genügend Nachfolger, das heißt also Piloten finden, Co-Piloten finden, Stewardessen finden, Passagiere, wenn sie ihren Flieger voll haben, dann sitzen sie selber oben in der Flugzeugkanzel und bekommen dann von der Pyramide, die sich darunter gebildet hat, von, sagen wir mal, 100 Leuten auf einmal von jedem 50 Euro. So, das ist eine attraktive Idee, weil man sagen kann, ich kenne genug Leute, ich setze 50 Euro ein und jeder, der dann noch kommt, setzt auch nur 50 Euro ein und alle rücken wir irgendwann nach oben und jeder, der oben ist, kriegt dann auf einmal 50.000 Euro von denen, die er nachgezogen hat. Diese Spielidee funktioniert, sie ist illegal, sie funktioniert immer wieder, weil genug Dumme drauf reinfallen und sie ist natürlich endlich, weil völlig klar ist, irgendwann findet man nicht mehr genügend Leute, die nachrücken und das bedienen. Und der Kapitalismus ist, denke ich, ein ähnliches System. Er ist angelegt auf permanentes Wachstum. Und in der Geschichte des Kapitalismus oder kapitalistisch arbeitender Wirtschaften und Gesellschaften hat es niemals in den, sagen wir, 200 Jahren, seit es den Kapitalismus gibt, hat es niemals unbegrenztes Wachstum gegeben, sondern es gab immer dazwischen Phasen von Kapitalvernichtung, die dann ein erneutes Wachstum möglich machten. Und diese Kapitalvernichtung fand statt entweder durch Kriege oder durch massive Zusammenbrüche. Das bedeutet, das System Kapitalismus ermöglicht Wachstum und Aufstieg für eine begrenzte Zeit. Und wenn dann die Wachstumsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind, dann bricht es mit einem Crash zusammen und aus den Trümmern kann dann wieder etwas Neues wachsen. Das bedeutet für mich, das System, das auf Wachstum angelegt ist, landet zielsicher in Zerstörungen. Immer wieder, aus denen sich dann etwas Neues ergibt. Das ist die zweite Seite, die dazugehört, neben der schönen Seite, dass man sagt, ja, es ist ein marktwirtschaftliches System, wo der Markt dazu dient, die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse möglichst kostengünstig, möglichst rasch und für alle erfreulich zu regeln. Der Vorteil dieser Form von Bedürfnisbefriedigung und hohem Lebensstandard über den Markt wird regelmäßig strukturell erkauft mit Zusammenbrüchen dieses Systems. Und das ist, finde ich, die große nachteilige Seite, die man einfach nicht außer Acht lassen darf.
LZ und dann LD nochmal.
LD, willst du erst darauf reagieren, weil ich wollte nochmal zur Ursprungsfrage zurück.
Ja, kann ich gerne machen. Also Hans, erstmal die Akkumulationsbedingung von ökonomischem Kapital ändert sich doch aber auch nicht in einer sozialistischen Marktwirtschaft beispielsweise oder eben im Sozialismus. Und andererseits denke ich mal, ist es denn überhaupt möglich, ohne sukzessives Wachstum Innovation zu ermöglichen? Also beispielsweise betrachten wir jetzt mal das Beispiel Weltraum beziehungsweise Forschung im All. Projekte, Pilotenprojekte dafür werden immer teurer. Das heißt, man braucht, also meiner Meinung nach, in meinem Verständnis der weltweiten Wirtschaftsordnung, ist man doch auf dieses sukzessive Wachstum quasi angewiesen. Man braucht es als Kondition für Innovation, um eben beispielsweise, wie wir bereits vorhin diskutiert hatten, die Umweltprobleme zu lösen, um eben Kapazitäten, Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien beispielsweise zu schaffen. Und ich denke mal, meiner Meinung nach ist dafür eben dieses sukzessive Wachstum nötig.
Ja, ich gehe da auch mal direkt drauf ein. Das Problem ist nur, du brauchst natürlich in Situationen Wachstum. Wir brauchen zum Beispiel, wenn wir auf an Quaschning anknüpfend, er hat ja gesagt, wenn wir 1% der Sahara mit Solaranlagen bedecken würden, hätte der gesamte Globus genug Strom. Du bräuchtest also ein Wachstum, das sagt, wie kommen wir dahin, dass wir diese Zahl an Solaranlagen errichten können. Das große Problem des Kapitalismus ist, der Kapitalismus ist ein kräftiger Riese, aber er ist blind. Er kennt keine Wachstumsgrenzen. In seiner eigenen Logik will er unbegrenzt wachsen. Das hat sozusagen der Kapitalismus gemeinsam mit dem Coronavirus. Das Coronavirus hat das einzige Interesse, immer wieder neue Wirte zu finden, sich zu reproduzieren. Und deswegen setzen sich die Mutanten durch, die sozusagen eine höhere Infektiosität haben. Das ist einfacher Darwin, wenn man so will. Das ist einfacher Evolutionstheorie, weil die das einzige Bedürfnis, was dieses Virussystem hat, nämlich sich immer weiter zu verbreiten und zu reproduzieren, das wird von denen besser erfüllt. Das bedeutet, dem Kapitalismus als System sind Grenzen des Wachstums unbekannt. Das ist seine große Schwäche. Und das ist das, oder wenn du jetzt sagen würdest, doch, es gibt Wachstumsgrenzen, freiwillige und rationale Wachstumsgrenzen des Kapitalismus, dann würde ich dich bitten, die zu definieren und zu nennen. Ich sehe sie nicht, sondern Kapitalismus ist ein System, das auf unbegrenztes Wachstum perspektivisch in der Kapitalakkumulation angelegt ist. Und diese Tendenz des unbegrenzten Wachstums führt immer wieder dazu, dass es periodisch und zyklisch zu diesen Zusammenbrüchen kommt, wie ein Baum, der in den Himmel wachsen will, irgendwann zusammenbricht unter seiner eigenen Last. Und dann können vielleicht daneben aus den Trümmern neue Bäume entstehen.
Eddie, willst du nochmal Bezug nehmen dazu?
Ja, gerne. Also deinen letzten Punkt kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das hat man ja beispielsweise erst letztens, also 2009, diese Forderung, diese Ideologie immer weiter in den Himmel streben zu wollen, das ist eben die Quintessenz von Kapitalismus. Und dann kommt es eben zu diesen spekulativen Geldanlagen, die dann beispielsweise Finanzkrisen auslösen können.
Exakt.
Da würde ich ja auch vollkommen zustimmen. Und deshalb begrenzt sich das Wachstum ja immer wieder selbst.
Durch Zerstörung.
Klar. Insofern kann man da, also da hat man ja auch diesen Wirtschaftszyklus mit der Expansion, mit dem Boom, Rezession und Depression. Gerade deswegen ist es ja ein sehr zyklisches Konstrukt. Aber ich würde da drin jetzt kein enormes Problem sehen. Also es kommt ja immer wieder zur Expansion und dann auch zum wirtschaftlichen Boom.
Ja, aber Entschuldigung, nee, sorry. Dann sagst du jetzt gerade, ein Krieg der Zerstörung bedeutet, ist kein enormes Problem. Dann sagst du, eine Lehman Brothers Finanzkrise, die Existenzen zerstört, die Menschen massenweise in die Armut treibt, sei kein enormes Problem. Das ist die Quintessenz dessen, was du gerade sagst.
Dann habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Dann möchte ich meine getroffene Aussage sehr gerne revidieren. Die Sache ist, ich habe in der Historie noch kein funktionales Beispiel erleben können, in der Sozialismus funktioniert hat. Das ist für mich die Realität. Also wenn Sie mir ein Beispiel dafür nennen können, in dem Sozialismus einwandfrei, makellos, glänzend funktioniert hat, dann bin ich sofort bei Ihnen.
Ja, das ist ja nicht mein Ansatzpunkt. Ich sage ja, wir sprechen ja jetzt darüber, welche Qualitäten und Risiken hat der Kapitalismus? Und die zu benennen, ist ja erstmal legitim. Die Legitimität fängt ja nicht erst dann an, wenn man sagt, das darfst du aber nur sagen, wenn du dann gleich sagst, wie sieht denn deine Alternative aus? Nö, erstmal die Schwächen und die sozusagen Funktionslogiken eines Systems benennen. Da sind wir jetzt dabei und wie Alternativen aussehen, das ist dann sozusagen ein zweiter Schritt. Das kann aber, finde ich, nicht die Voraussetzung für eine Kritik sein.
Okay, dann bin ich bei Ihrer Kritik sehr gerne, oder dann kann ich Ihrer Kritik auf jeden Fall, die deutlich fundierter war, beziehungsweise sehr gut fundiert war, auch definitiv zustimmen.
Gut, wir haben gleich noch ein paar Meldungen. Ich will noch zwei Sachen kurz ergänzen. Ich glaube, Schumpeter hat immer von dieser kreativen Zerstörung gesprochen. Das ist das, was, glaube ich, Hans meint, ne? Dass ja. In Rezession dann quasi Kräfte frei werden, die den Markt neu beleben. Das war ja seine Theorie gewesen. Und dann zweiter Ansatz noch, also dieser Weg, diese Suche des Marktes nach ewigem Wachstum hat das Problem gleichzeitig, wie die Ökonomen es nennen, der Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Heißt letztlich übersetzt, Wachstum geht nicht linear, sondern geht exponentiell. Und irgendwann hat man halt eine Grenze erreicht, wo Wachstum nicht mehr weiter funktioniert. Und dann kommen genau diese Krisen, die Hans beschrieben hat. Kann man übrigens in jeder Makroökonomie-Vorlesung dieses Landes lernen. Also selbst die Ökonomen, die sich ausbilden lassen, hören das irgendwann, vergessen es dann vielleicht wieder. Okay, LZ war allererste, dann JS und dann AHA.
Also ich wollte auf die Ursprungsfrage nochmal zurückkommen und dazu meine Meinung abgeben. Also ich denke jetzt auch nicht, dass der gesamte Markt in Gefahr ist, aber ich denke, die Marktstrukturen könnten sich verändern, mehr hin zu Oligopolen, so wie es auch im Moment der Tankstellenmarkt ist. Und man stellt fest, wenn man die anderen Märkte betrachtet, dass da auch eher so Tendenzen hingehen.
JS?
Okay, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ich wollte nur kurz nochmal auf einen Punkt eingehen, den LD am Rande mit erwähnt hat, und zwar, dass es bei einem sozialistischen Wirtschaftssystem keine Innovationen gibt, keine Weiterentwicklung. Für mich ist viel eher der Fall, dass in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem vor allem der Fokus auf Profit liegt und damit kann es schnell zu einer Monopolbildung kommen und das behindert ja die Innovation eher. Und von daher liegt für mich in einem sozialistischen Wirtschaftssystem auch ein Vorteil darin, theoretisch, dass um die beste Idee gerungen wird und dass eben Innovationen mehr gefördert werden können. Das nur nochmal ganz kurz und dann, wir sind auch schon mit der Zeit nicht so gut, aber wollte ich nur nochmal kurz sagen.
Alles gut, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Das war ja dein eigener Satz. Aha.
Ja, ich wollte nur noch an einem Punkt etwas hinzufügen. Und zwar haben LD und Hans ja sehr lebhaft über den Zusammenhang zwischen der Finanzkrise und dem jetzigen GameStop-Vorfall diskutiert. Und ich finde, da kann man noch einmal sehr gut den Bogen spannen, dass sehr, sehr viele Kleinanleger oder zumindest einige der Älteren eben aus diesem Grund in die GameStop-Aktie investiert haben. Für die Neuanleger war es sicher ein Witz, aber für einige der Älteren war eben der Hauptgrund, dass sie sich an den Hedgefonds rächen wollten und daher ja ihre Verluste rächen wollten, die sie in der Finanzkrise machen mussten. Von daher baut das alles aufeinander auf. Und ich finde, dass da die Diskussion um eine gewisse Marktregulierung gar keine schlechte ist oder zumindest um bessere Aufsichten und Kontrollen, um LD und das BaFin-Argument einmal zu unterstützen.
Gut, Hans, möchtest du es noch einmal abschließen für uns?
Naja, was soll ich sagen? Die Frage von LD ist ja auch berechtigt. Wie sieht denn die Alternative aus? Und hat nicht der Markt auch Vorteile? Der Markt hat gewaltige Vorteile. Ja, also sozusagen das Spiel von Angebot und Nachfrage. Ich wüsste wirklich nichts Besseres, um Innovationen und auch Fortschritt zu erzielen. Die große Frage, und die ist für mich auch ungelöst, wie kann man diese Dynamik des Marktes, die Vorteile des Marktes, verbinden mit einer Begrenzung des Antriebssystems dahinter, für das, also für die Kapitalakkumulation, ist der Markt ja nur Mittel zum Zweck. Dem Kapital ist es letztlich völlig wurscht, womit es sich akkumuliert. Deswegen kommen dann auch auf einmal, wenn auf dem realen Markt nichts mehr passiert oder nicht mehr genügend zu verdienen ist, dann kommen diese Derivatenmärkte, dann kommt der Casino-Kapitalismus, wo, und das war ja auch bei GameStop so, wo sozusagen mit Wetten Geld gemacht werden. Ich kann reich werden durch Wetten, aber der Reichtum, den ich mit Wettgewinnen einstreiche, der basiert nicht auf real geschaffenem Wert, sondern es ist Zahlengeld, es ist Zahlenwert. Und wenn in dieser Form der kapitalistischen Finanzwirtschaft auf einmal aus reinem Zahlenwert, aus Wettgeld politische und ökonomische Macht wird, was wir real haben, dann sind wir wieder an einem Punkt, wo dieses System in selbstzerstörerische Krisen reingerät. So, wie man da rauskommt, weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, würde man mich vermutlich für den Nobelpreis in Ökonomie oder so vorschlagen. Ich kann nur sagen, solange die Strukturkrisen, die der Kapitalakkumulation, der ungebremsten Kapitalakkumulation als Haupttriebfeder innewohnen, solange die nicht gebrochen, gebremst, gestoppt werden, wird dieser Kapitalismus schlicht und einfach vermutlich immer weiter in Krisen immer größeren Ausmaßes reingeraten. Und die sind, das erleben wir gerade und damit höre ich dann auch auf, die ganze Umweltthematik hat viel damit zu tun, dass dieses grenzenlose materielle Wachstum, wo um kurzfristig Gewinne und Profite zu realisieren, alles außer Kraft geraten ist, außer Blick geraten ist, was können wir uns leisten, wo zerstören wir unsere eigenen Ressourcen und so weiter. Das, also Klimakrise, ist ein Stück weit ein Resultat einer seit 200 Jahre andauernden, mehr oder weniger globalen kapitalistischen Entwicklung.
Gut, das war ein schönes Fazit an der Stelle. Wir machen das Schleifchen drum und haben damit das zweite Thema für uns auch einmal angeschaut. Ich glaube und vermute, dass es uns noch öfter beschäftigen wird, spätestens wenn irgendwann diese große Immobilienblase platzt, die da in Deutschland sicherlich aufgebaut wird aufgrund von günstigen Krediten für quasi jedermann und den steigenden Immobilienpreisen. Also hier habt ihr es zuerst gehört, da platzt bald was. In dem Sinne, herzlichen Dank erstmal an alle, die heute wieder entsprechend dabei waren. Im Outro wie immer 2-3 Abkündigungen, wie das so schön in der Kirche heißt. Erstens möchte ich auf eine sehr schöne, oder möchten wir auf eine sehr schöne Aktion verweisen, haben bestimmt viele von euch mitbekommen, die 11 Freunde, weil es halt so oft über Fußball schon ging, haben eine sehr schöne Aktion über Twitter gestartet, eine Bildaktion mit dem Hashtag ihr könnt auf uns zählen, wo sie auf Homophobie aufmerksam machen und speziell Homophobie natürlich im Fußball und Umgang damit. Eine sehr schöne Aktion, auch sehr schön, dass sich sehr, sehr viele angeschlossen haben, die man natürlich hundertprozentig unterstützen kann und soll. Ja, gleichzeitig danken wir natürlich für alle Hörer. Wir danken auch für die vielen, vielen Spenden. Also man wird das auch in den nächsten Ausgaben akustisch hören, wenn dann sich die Audioqualität etwas hebt. Also auch da investieren wir drin. Herzlichen Dank. Und dann gab es in der letzten Folge einen, ich würde es nennen, Angriff von EN auf mich mit der Aussage, man sollte doch bitte zumindestens so nicht sagen, womit sie natürlich vollständig recht hat, wenn man in Duden guckt. Wir haben eine nette Mail bekommen von einem Sprachforscher aus Berlin. So ein bisschen wollte er anonym bleiben, aber das Kürzel hat darauf verwiesen, dass er an der Humboldt-Universität arbeitet. Und er hat Folgendes geschrieben, also ich lese nur einen Ausschnitt vor. Die Benutzung des Wortes zumindestens ist nach Dudengebrauch nicht richtig und nicht korrekt. Sie entspricht dem dialektalen Gebrauch im typischen Berliner Dialekt und wird daher vom Duden in der Online-Variante als korrekt empfunden. Nichtsdestotrotz, ich in Zukunft vermeide, das Wort zu sagen. Ich bin da sehr dankbar, dass AN mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und gut.
Da gehe ich doch direkt mal darauf ein.
Darfst
und möchte
du
allen Hörern versichern, dass er in den letzten 3 Unterrichtsstunden penibel darauf geachtet hat, das zu verwenden. Und ich persönlich finde, das ist ein sehr großer und sehr schöner Schritt und wollte sie in keiner Weise damit angreifen, aber ich glaube, das wissen sie auch.
Alles gut, alles gut. Ist mir völlig bewusst. Früher waren das andere Sachen. Da wurde mir so eine Sätze wie ein Blick auf die Uhr zum Beispiel, ein Blick auf die Zeit oder irgendwie sowas, wurde mir dann mal mitgeteilt, habe ich auch abgestellt. Also in so der Form passt das, glaube ich, ganz gut. Ja.
Bestmöglichst ist auch so ein schönes Wort.
Ja.
Bestmöglichst.
Ja. Es ist aber auch, es ist ja Sprache, mündliche Sprache, ja, Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheidet sich ja auch nochmal. Also diese E-Mail, herzlichen Dank dafür nochmal, die war sehr ausführlich. Ich habe jetzt nur den wichtigsten Part, also für mich wichtigsten Part rausgenommen. Ja, sonst gilt wie immer natürlich, spenden gerne. Denkt daran, es gibt viele andere Projekte, die haben es viel nötiger als wir, die nur als Projekt daherkommen. Trotzdem sind wir natürlich dankbar für jede Spende. Dann sei nochmal auf Spotify verwiesen. Letztes Mal habe ich ja dazu ein paar Worte mehr verloren. Bitte nutzt offizielle Podcast-Apps. Jedes Handy, jedes Betriebssystem bringt eine mit. Und ihr habt so schöne Funktionen wie, ihr könnt auf Kapitelmarken zugreifen. Also das, was ich gerade sage, müsst ihr gar nicht hören. Oder andere Punkte, die das nett machen. Höherer Geschwindigkeit hören und. Also bitte nicht Spotify. Wir gehen davon zwar nicht weg, aber die Folgen von Spotify sind enorm. In, glaube ich, in der letzten Woche gab es auch in dem wunderbaren Portal über Medien auch einen sehr netten Artikel über Spotify und die Folgen auch da. Den findet ihr in den Shownotes nochmal verlinkt, da gerne raufschauen. Ja, und sonst in der Zukunft hören wir uns natürlich Ende des nächsten Monats wieder ganz regulär. Ende April wird es da eine kleine Spezialausgabe geben, wo wir uns nur das Thema Rassismus anschauen, einfach weil das uns längere Zeit begleitet und wir versuchen wollen, so ein bisschen zu ergründen, woher kommt das, wie geht man damit um, was ist das für ein Phänomen. Und im April wird es dann noch eine zweite Sonderausgabe geben, die eher einen regionalen Aspekt hat, wo wir die Werneraner Gespräche am EHG, die auch wieder als Livestream via YouTube versendet werden, eher auf unsere Lokalität beziehen, nämlich unseren Ort Werder an der Havel und uns fragen, wie geht's für den weiter. Aber auch der wird dann im Podcast veröffentlicht. Ist dann vielleicht nicht für alle was, weil es eben sehr regional ist, aber ich wollte es an der Stelle gesagt haben. Genau, und für den Sommer haben wir uns was ganz Spezielles überlegt, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Sonst bedanken wir uns erstmal recht herzlich natürlich bei allen, die heute dabei waren. Ganz speziell natürlich bei allen Schülerinnen und Schülern, das ist ganz klar. Aber natürlich besonders beim Sidekick Hans. Schön, dass du wieder da warst, Hans.
Danke.
Hoffentlich gerne beim nächsten Mal wieder. Dein Bart wird immer länger. Willst du dir noch abrasieren? Hat deine Frau nichts dagegen?
Das musst du fragen. Na, der wird gar nicht immer länger. Der ist, der wird regelmäßig rasiert und ich glaube, morgen oder so ist er wieder dran. Also das ist zyklisch.
Deine Frau stört sich nicht, ja?
Nö.
Okay.
Deine doch auch nicht.
Doch.
Ach so.
Doch. Ah, es gibt immer diesen Satz, früher hast du dich alle 3 Tage rasiert, wo ich dann immer sage, ja, früher war ich auch nicht 3 Jahre verheiratet. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist tatsächlich, nein, alles. Alles ist eher eine Entwicklung gewesen, dass man irgendwann immer länger wird. Egal. An der Stelle. Ja, genau. Und dann letzter Punkt. Feedback natürlich wie immer an mail@erg-werder.de. Ich versuche auch wieder auf alle Mails zu antworten. Bitte Verständnis dafür, das geht nicht immer automatisch. Ich muss mal gucken, wann dafür freie Zeit ist. Ja, und ins Outro verabschieden wir uns heute mit der AfD. Mhm. Carsten Hilses, Abgeordneter der AfD, wurde im November 2019 im Bundestag befragt dazu, wie er dazu steht, dass der Klimawandel doch eigentlich menschengemacht sei. Und seine Argumentation, warum das nicht der Fall ist und warum da so viele falsch liegen würden, werden wir gleich im Outro hören. Ich kann so viel sagen, mehr in Widersprüche sich verzetteln kann man nicht, wie gleich. Sonst herzlichen Dank, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bleibt alles schön gesund und natürlich wie immer gilt der Grundsatz, bleibt politisch.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Naja. Hier von sich zu geben, aber ich stelle Ihnen eine ganz konkrete Frage. Vor wenigen Tagen hat die US-Administration 13 der führenden Bundesbehörden inklusive der NASA ausgehändigt vom US-Präsidenten Trump einen 1.556 Seiten langen Bericht ausgefertigt, der Öffentlichkeit übergeben, in dem kerngemäß gesagt wird, der Klimawandel ist menschengemacht. Zweitens, die wirtschaftlichen Schäden sind heute zu spüren. Drittens, wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in ein ökonomisches und natürlich auch klimapolitisches Desaster rennen. Oder ist das einfach alles eine Verschwörungstheorie auf der ganzen Welt?
Gut, ich weiß zwar, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie diese Kommission sich zusammensetzt. Sie wird sich wahrscheinlich aus denselben Leuten zusammensetzen, die Sie quasi als die 97%, was ja gar nicht stimmt, quasi bezeichnen, die quasi den menschengemachten Klimawandel quasi einen Konsens haben. Ja, ja, schreien Sie ruhig, schreien Sie ruhig. Ich sage Ihnen nur eins. Bis zu Kopernikus, zu Zeiten Kopernikus haben 100% sind davon ausgegangen, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Bis 1930 sind 100% aller Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es keine Kontinentaldrift gibt. Also es können sich auch die Mehrheit quasi irren. Und außerdem ist Demokratie, ist Wissenschaft keine Demokratie, sondern basiert auf wissenschaftlichen Fakten und nicht auf Mehrheitsverhältnissen.